habe ich eigentlich auch irgendwie gedacht, müssten wir jetzt hier bei dem Ding machen.
Aber hier steht nicht reinsliden in der Struktur, die uns Herr Steiner hervorgegeben hat.
Ja, die Struktur dem Herrn Steiner ist auch sehr variabel.
Ach so. Na, meinst du, dann hat das Herr Steiner nichts dagegen, wenn wir das anders machen?
Nee.
Okay, dann machen wir das mal anders. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Second Unit. Mein Name ist Daniela Ishorst und normalerweise moderiere ich zusammen mit Christian Steiner den Podcast Projekt Kaktus. Jetzt hat uns aber Christian Steiner von der Second Unit gefragt, ob wir nicht eine Elternzeitvertretung für die Second Unit übernehmen möchten. Und das möchten wir natürlich total gerne. Und deswegen bin nicht nur ich am Mikrofon, sondern auch Christian Steiner. Herzlich willkommen, Christian.
Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie etwas gespalten. Herzlich willkommen. Hallo.
Hi.
Hallo.
Wie ist das, im eigenen Format zu Gast zu sein?
Sehr gut. Es macht doch sehr viel Spaß, das eigene Format anzuhören. Deswegen mache ich das öfter mit den Vertretungen. Die beiden bisherigen haben mir sehr, sehr viel Spaß bereitet.
Ah ja, stimmt, du hattest schon zwei Vertretungen.
Genau, und dann höre ich die immer selber und das ist so, ach, so hört sich das also an, wenn man im Podcast, ja.
Wirst du dir die Folge hier auch nochmal anhören?
Ich werde sie schneiden müssen, deswegen.
Ja, stimmt, wir werden ja ein paar Pausen machen müssen.
Genau.
Denn Projekt Kaktus, das ist der Podcast, den wir sonst beide zusammen machen, ist ein Podcast über das Elternsein und Elternwerden und wir sind jetzt mittlerweile Eltern. Das
heißt,
jetzt ist es mehr ein Podcast übers Elternsein. Und auch da sind wir nicht nur wir beide, sondern da ist auch noch eine dritte Person, der Kaktus. Und der ist auch jetzt wieder mit dabei.
Genau.
Der liegt hier auf seiner Spieldecke und hat einen Ring
Spielring,
in der Hand.
Greifring.
Und wir werden das jetzt hier in mehreren Teilen versuchen, eine siebenstündige Second Unit.
Nein.
Ach so.
Eine siebenteilige vielleicht, aber nicht eine siebenstündige.
Gut.
Ja, genau, das ist ja normalerweise Projekt Kaktus und mittlerweile ist eben der Kaktus, also das Kind, da und bei uns dann im Podcast auch zu hören und deshalb auch hier. Also nebenbei gibt es so vielleicht auch so angestrengte Geräusche, weil
das Kind zahnt gerade.
Zahnt und will eigentlich irgendwie auch noch krabbeln lernen.
Ja.
Deswegen, ja, ist ein bisschen Atmosphäre dabei. Genau.
Atmocast.
Der Atmocast, ja. Aber wir wollen ja nicht nur über Kakteen sprechen, sondern wir wollen auch in dieser Ausgabe über Momo sprechen.
Genau.
Den hast du ausgewählt.
Die Vorgabe war ja, einen Kindheitsfilm zu machen.
Genau. Anders als Kinderfilm, weil ein Kinderfilm ist ein Film für Kinder, vielleicht auch mit Kindern oder von Kindern, aber ein Kindheitsfilm ist ein Film, den man in der Kindheit geguckt hat. Das muss nicht deckungsgleich sein. Wie wir in der letzten Vertretung auch gelernt haben, kann man ruhig auch mal so einen Zombiefilm in der Kindheit gucken. Deswegen ja. Aber Momo, kein Zombiefilm.
Genau. Momo war tatsächlich der Film, den ich als erstes im Kino gesehen habe. Und deswegen habe ich gedacht, entscheide ich mich doch mal für den. Also die Filmauswahl lag bei mir und ich war da auch sehr glücklich drüber, dass ich endlich mal über diesen Film sprechen kann.
Sehr gut, das werden wir auch tun. Und normalerweise ist in der Second Unit ja immer noch so ein kleiner Block in Richtung Patreon und Steady und Menschen, die den Podcast unterstützen. Jetzt ist das ja mehr oder weniger ein Projekt Kaktus, der jetzt hier Second Unit macht. Aber auch da können wir erstmal vielen Dank in Richtung Steady sagen.
Genau, für die ersten, ich glaube, einen Unterstützer haben wir bisher.
Ja, liebe Grüße, ja. Bodo.
Hallo Bodo.
Genau, man kann Projekt Kaktus auch bei Steady mittlerweile unterstützen und das dürft ihr sehr gerne tun. Und wir haben auch eine Wunschliste bei Wischlefant, auch an der Stelle, liebe Grüße, Bodo.
Und Annika.
Und Annika, genau. Und Wischlefant ist halt eine Plattform, wo man halt so unabhängige Wunschlisten erstellen kann. Also kennt man von Amazon, aber ist halt nicht auf Amazon beschränkt. Und da haben wir halt auch eine Wunschliste. Also wenn ihr
Entweder spendet ihr ganz viel Geld, damit wir selber die Wunschliste leer kaufen können.
Mhm.
Oder ihr spendet ganz viel Geld und kauft die Wunschliste leer. Oder ihr spendet kein Geld und wir kaufen die Wunschliste. Nee, das macht keinen Sinn.
Genau. Ist egal, aber ich habe nur viel Geld gehört und nicke da einfach mal. Da bin ich dabei, das finde ich gut. Also dürft ihr gerne unterstützen. Und falls ihr jetzt auch schon Lust auf Projekt Kaktus bekommen habt, könnt ihr natürlich auch im Netz unter projektkaktus.de uns finden und auch entsprechende Podcasts abonnieren.
Genau.
Weil da kommt jetzt auch bald wieder ein neuer raus, habe ich gehört, ne?
Ja, kommt bald. Wir haben aber ja gerade erst.
Also ich weiß nicht mehr genau, wann jetzt der hier raufkommen wird und wann
jetzt
der andere. Aber deswegen, also Corona müsste jetzt irgendwie so.
Bald ist oder kommt oder war Corona,
genau. Genau, da, Corona und Kind ist so das nächste oder letzte oder gewesene oder geseine
oder
Thema.
Oder gekommene.
Siehst du, da sind wir eigentlich schon auch beim Thema Momo, weil Zeit.
Zeit.
Zeit ist ein
Zeit
sehr
ist
komisches
Geld.
Ding.
Man hat keine Zeit zu verplempern und Zeit ist etwas sehr Komplexes.
Genau.
Was hast du denn so mit Momo zu schaffen?
Nüscht. Ich
oh mein Gott, wie konntest
Film
du erwachsen?
Ja, viel zu früh wahrscheinlich.
Naja, uns trennen ein paar Jahre, ne?
Mhm. Mhm. Momo, also der Film ist von 86.
Genau.
Ich bin von 87. Da geht's schon mal los.
Fällt's mir wieder auf. Ich war schon 6 und konnte ins Kino gehen.
Du konntest ins Kino gehen, ich noch nicht. Ich existierte noch nicht. Aber ja, auch das Buch habe ich nie gelesen. Wir hatten hier in der Second Unit schon mal über die unendliche Geschichte gesprochen, über den Film. Und ich glaube, da hatten wir jetzt auch irgendwie was recherchiert. Michael Ende war irgendwie kein großer Fan
von dem Film.
Ich weiß auch gar nicht, ob der Film jetzt nach Momo kam.
Das weiß ich auch nicht.
Könnt ihr gerne nebenbei mal irgendwie in IMDb nachschauen.
Ja. Also Momo kam 86 raus, der Film. Das Buch ist aus den 70ern, ich glaube 74. So um den Dreh auf jeden Fall in den 70er Jahren. Das Buch gab es schon vorher natürlich. Und Michael Ende spielt in dem Film selber auch mit. Denn anders als bei der unendlichen Geschichte hat er hier, glaube ich, an dem Drehbuch auch mitgearbeitet.
Das stimmt, ja.
Und ist selber in dem Film auch zu sehen und war auch wohl sehr begeistert von dem Film. Ich selber habe den Film, wie gesagt, 86 oder 87 im Kino gesehen und das Buch dann erst als Erwachsene tatsächlich gelesen. Mhm. Und da bekam die Geschichte nochmal eine komplett andere Bedeutung auch. Also ich finde schon, dass man als Kind versteht, worum es geht.
Mhm.
Denn der Film ist trotz seiner Komplexität für Kinder einfach gemacht.
Mhm.
Das Buch ist auch ein Kinderbuch. Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren das ist. Aber wenn man es als erwachsene Person liest, ist es schon nochmal was ganz anderes.
Mhm.
Und Momo war auch irgendwie immer so ein bisschen so eine Begleiterin für mich. Und das ist auch bis heute irgendwie geblieben. Und ich kann mich noch, ich meine, jetzt kann man schon mal sagen, an einen Satz von dir erinnern, wir hatten ein paar Minuten Momo geguckt und du hast direkt gesagt, ja, verstehe ich, warum du sie so gut findest.
Ja. Ich warte eigentlich noch auf den Tag, dass du auch mit so einer großartigen Plüschhose um die Ecke kommst, wie
mit
Momo.
Mit diesem Rock.
Ja, Rock, genau, dieser Flickenteppich, ja. Den sie da anhat.
Mit den Hosenträgern und dem Schießerunterhemd, ne?
Total großartiges Outfit.
Schade, dass es keinen Karneval gibt. Wir könnten alle als Momo gehen oder der Kaktus geht als Cassiopeia.
Stimmt. Liegt jetzt ungefähr ähnlich.
Und du gehst als Beppo,
die Schildkröte.
Der Straßenfeger.
Hey, ich bin Meister Hora.
Ach so.
Grauer Bart.
Ja, oder wie hieß der Popstar?
Gigi. Ja, so viele Figuren, die wir auch noch besprechen wollen. Aber was du gesagt hast mit Buch als Erwachsene gelesen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde, also ich kenne jetzt nur die Filme. Ich kenne die unendliche Geschichte als Film.
Mhm.
Ich kenne Momo als Film. Und bei beiden fällt mir auf, dass das Filme sind für Kinder, die aber komplex sind und bleiben und eine ganz tolle Ansprache in ihrer Thematik auch an Kinder finden, weil oft ist es so bei Kinderfilmen, die sind auf einer Ebene für Kinder und auf einer ganz anderen Ebene für Erwachsene. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es bei Pixar so ist. Ich meine, Pixar machen auch sehr gute Filme so für alle, aber dass die da manchmal... Für die Kinder sind sie bunt und laut und grell und Abenteuergeschichten und irgendwie ganz viel Slapstick-Humor und aufregend. Und die Erwachsenen sehen irgendwie so eine tiefere Bedeutung dahinter und verdrücken meine Träne. Und ich habe das Gefühl, dass die Filme hier bei Michael Ende beides halt wahnsinnig gut verbinden. Das Thema erwachsen werden, keine Zeit haben, ist ja wahnsinnig komplex, aber das ist direkt an Kinder auch gerichtet. Und Kinder verstehen das auch. Kinder haben da, glaube ich, schon auch ein Konzept von Zeit, ohne eine Uhr lesen zu können oder einen Kalender irgendwie zu kennen oder zu wissen, wo der Unterschied zwischen 5 und 10 und 15 Minuten ist. Aber sie wissen, dass die Welt über die Zeit der Erwachsenen auch bestimmt und strukturiert wird. Mhm. Und das fand ich total klasse hier bei Momo, dass ich so dachte, ja, ich kann mir das vorstellen, wie du mit 6 im Kino sitzt und sagst, ich verstehe diesen Film und ich verstehe auch die Dramatik und Problematik des Filmes. Und das fand ich ganz, ganz toll, dass das eben nicht zwei verschiedene Erzählungen oder Ebenen irgendwie sind, sondern das bleibt auf einer, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, sind halt unterschiedliche Perspektiven, die dann irgendwie drauf gucken.
Das stimmt, aber mir fällt ein Beispiel ein, ich glaube bei Findet Nemo, also wie du gerade auch Pixar ansprichst, ich finde bei den Pixar-Filmen gibt es so die Witze, über die Kinder lachen und die Witze, über die Erwachsenen lachen.
Mhm.
Oder die Dinge, die Kinder verstehen und die Erwachsenen verstehen. Und ich finde, bei Momo, es ist natürlich schwer zu sagen, wie habe ich den mit 6 Jahren geguckt, das weiß ich natürlich nicht mehr.
Ja, Zielgruppe müssen wir nochmal gesondert befragen, ja. So in 6 Jahren hier.
Na, das ist bestimmt für den Kaktus zu langweilig. Das blinkt nicht und rauscht und zappelt und so.
Ja.
Aber du hast schon recht, es ist ein Film für beide. Also man sitzt da zusammen und guckt den gleichen Film sozusagen.
Ja, ja, das
und ich glaube auch, dass meine Mutter mich nur in den Film geschliffen hat, weil sie selber das Buch so geliebt hat. Es gibt nämlich ganz am Anfang in dem Buch ein irisches Kinderlied, wo eine Strophe raus zitiert wird. Und das hat meine Mutter mir auch ins Poesiealbum geschrieben.
Oh.
Also ja. Man gibt das weiter, was man selber auch gerne hat.
Okay, das heißt, wenn alles gut läuft, ist der Kaktus hier die dritte Generation Momo.
Momo. Ja, hoffentlich.
Ja, sehr gut. Ja, wie schon erwähnt, wir werden hier ein paar kleine Schnitte setzen müssen, weil erwähnter Kaktus natürlich auch noch da ist und bespaßt werden will. Und deswegen würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause, machen danach weiter mit Plot und Cast und dann natürlich die hauptsächliche Filmdiskussion. Plot ist das nächste Thema.
Genau.
Also worum geht's, was
und
passiert?
Du hast gesagt, das macht immer der Gast im Podcast und du bist ja jetzt in deinem eigenen Podcast zu Gast.
Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass diese Regel nicht für... Nein, okay. Hm.
Keine Ausreden,
ich habe es
Herr
befürchtet.
Steiner, keine Ausreden.
Worum geht es? Du darfst gerne einhaken, wenn ich Fehler mache oder Dinge auslasse, die super wichtig sind.
Ich habe hier meinen Stift und meinen Zettel. Nein.
Und das Buch, deswegen
und das Buch.
Kannst du nebenbei... Momo. Die Geschichte beginnt mit einer Rahmenerzählung, die interessanterweise gar nicht weiter aufgegriffen wird, glaube ich, am Ende. Aber wir sehen einen Mann im Zug sitzen, der Zeitung liest und plopp aus dem Nichts erscheint ein anderer Mann. Und dieser zweite Mann erzählt dem ersten, der Michael Ende ist der erste, erzählt die Geschichte von Momo. Und das ist eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob es so explizit gesagt wurde, aber das sieht alles sehr italienisch aus.
Stimmt.
Ein italienisches Örtchen, das ist deutsch-italienische Koproduktion der Film. Auf jeden Fall sieht das aus wie ein italienisches Örtchen, wo in einem alten, ich glaube, Amphitheater die kleine Momo wohnt. Die hat da ihr Quartier aufgeschlagen und der Straßenfeger Beppo, glaube ich,
ja,
findet sie dort, genau, beim Straßenfegen. Auf einmal ragt da so ein paar kleine Füßchen
raus. Ein dreckiger Fuß.
Ein dreckiger Fuß. Den kann er nicht wegkehren und fragt, wer bist denn du? Und Momo sagt, ich bin Momo und ich wohne hier. Und so entdeckt eigentlich diese ganze Ortschaft entdeckt eigentlich so Momo. Momo ist ein kleines Mädchen.
Acht würde ich schätzen.
Ja, würde ich auch sagen, irgendwie so unter 10 Jahren. Die, was wir auch schon erwähnt hatten, ein fantastisches Outfit hat, ein Lockenkopf, eine ganz wilde Hose, Rock, so ein Flickenteppich und ein Sakko, ein altes Sakko trägt. Und ja, eigentlich dann so mit allen aus dieser Ortschaft irgendwie so in Kontakt kommt. Also da ist, glaube ich, ein Friseur, da ist der Straßenfeger Beppo, da ist Mario Adolf, dessen Rolle ich schon gar nicht mehr weiß, weil Mario Adolf.
Ja, hat, glaube ich, als Handwerker gearbeitet.
Wie steht er? Als Nikola steht er hier. Genau, der ja dann irgendwie auch im Clinch mit dem Restaurantbesitzer ist. Und ein Haufen Kinder sind auch dabei. Momo ist natürlich dann bei den Kindern auch sehr beliebt als Spielpartnerin draußen. Und erstmal geht's, würde ich sagen, so darum, wie Momo dort irgendwie alle, ich will nicht sagen verzaubert, aber zumindest zu allen irgendwie so ein bisschen Kontakt aufbaut und alle haben sie gern. Dann ist da noch der Straßenmusiker oder der Musiker,
Gigi.
Und
Gigi der Schöne,
er spielt dann halt, er fängt halt an, irgendwie Gitarre zu spielen und spielt dann auch ein bisschen für Momo und das plätschert alles so ein bisschen vor sich hin, würde ich sagen. Erstmal geht es darum, so diese Ortschaft und diese Leute und eben Momo kennenzulernen. Und dann gibt es aber einen Besuch, ich glaube, bei dem Friseur beginnt das. Da geht auf einmal die Tür auf und ein Herr in Grau, grauer Anzug, graues Outfit, keine grauen Haare, weil Glatze, aber ein graues Gesicht, kommt Zigarre rauchend rein und belehrt den Friseur, dass der ja ungefähr sein halbes Leben eigentlich verschleudert. Der rechnet ihm sofort irgendwie vor, bis auf die Sekunde genau, wie viele Sekunden er für alles bisher, fürs Schlafen, fürs Arbeiten, fürs
eine halbe Stunde jeden Abend am Fenster sitzen und übers Leben nachdenken.
Genau, ganz wichtig. So, der macht da eine komplette Rechnung auf, zieht den Strich und sagt, sie haben ihr halbes Leben verschleudert, sie schulden uns Sekunden, sorgen sie mal dafür, dass sie Zeit sparen. Und dann wird auch aus diesem Friseur ein sehr gestresster Mensch.
Ja.
Ich glaube, irgendwie der Angestellte kommt dann irgendwie zurück und dann ist sofort hier ein Zack, Zack und sofort und
wir haben keine Zeit mehr. Zeit ist Geld.
Genau, Zeit ist Geld und jetzt aber ganz schnell. Und das war so, glaube ich, die erste Begegnung mit so einem grauen Herrn.
Genau.
Die öfter auftauchen irgendwie.
Mhm.
Und eigentlich alle irgendwie dazu belehren, dass Zeit Geld ist und nicht verschwendet gehört. Und hilf mir noch mal kurz ein bisschen auf die Sprünge, weil...
Naja, man merkt so, dass sich so langsam was im Dorf verändert und die ersten Kinder sagen zu Momo, die Eltern haben keine Zeit mehr für uns,
genau.
Niemand mehr im Dorf hat Zeit. Und dann geht Momo los und, wie der Erzähler aus dem Off erzählt, rettet jeden Einzelnen und kommt damit natürlich den grauen Herren gefährlich nah.
Stimmt.
Sie kommt dann irgendwann wieder in ihr Amphitheater zurück, geht in ihr Zuhause und will irgendwas holen und da sieht sie da eine Puppe sitzen.
Ah ja.
Bibi. Bibi, wie hieß sie?
Bibi. Weiß ich gar nicht mehr.
Und dann gab es noch Bubi Boy oder so.
Ja, ja.
Auf jeden Fall ist da diese
Bibi
Puppe.
Girl oder
Bibi
so.
Girl, genau. Und sagt, spiel mit mir, ich bin deine Freundin. Und sie setzt die Puppe aber raus, weil sie mit dieser Puppe überhaupt nichts anfangen kann. Die Puppe will immer neue Sachen haben, die
Momo nicht hat. Ja, die kann man, glaube ich, gar nicht lieb haben, sagte sie irgendwie.
Genau,
oder?
Die kann man gar nicht lieb haben.
Die Puppe kann man gar nicht lieb haben.
Und als sie die Puppe dann raussetzt, kommt ein sehr schön auch ein alter grauer Mercedes angefahren mit Silvester Groth als Agent BLW 553X und er zeigt ihr dann, was diese Puppe alles für Anziehsachen hat. Ein Skianzug, ein Bügeleisen, ein Telefon, ein dies und das. Und wenn du das alles hast, dann gibt es hier noch Bubi Boy und Bibi schießt mich tot und hunderte von Puppen fliegen in dieses Amphitheater. Und Momo will das aber alles nicht und bringt den grauen Herrn dazu, eben ihr das Geheimnis zu verraten, was die grauen Herren tatsächlich vorhaben.
Ja.
Das bringt den Rat der grauen Herren dazu, diesen Agenten zu bestrafen, indem man ihm seine Zeit entzieht. Und was passiert, wenn man den grauen Herren die Zeit entzieht? Sie rauchen diese Zigarren nicht mehr und lösen sich auf.
Mhm.
Das Dorf verfällt aber doch nach, verschwindet Momo für ein Jahr, weil sie doch zum Meister Hora kommt.
Genau, das habe ich nämlich nicht mehr so ganz auf der Kette gehabt, wann und wie und wo
es gibt dann diese Kinderdemo, wo die Eltern aber keine Zeit mehr haben, weil Momo es doch eben nicht so richtig schafft, alle zu überzeugen.
Die Kinder demonstrieren, dass sie gehört werden, dass man Zeit mit ihnen verbringt, dass dieser ganze Wahnsinn mal aufhört.
Genau.
Aber ja.
Und der ganze Film dreht sich darum, wie Momo eigentlich darum kämpft, den Leuten ihre Zeit wieder zurückzugeben.
Mhm.
Willst du den Film noch weiter beschreiben, ganz konkret?
Also wir können zum Ende hin vielleicht ein bisschen abkürzen, weil großes Happy End. Momo schafft's natürlich und diese ganzen Feinheiten mit Meister Hora, der da die Zeit verwaltet und wie das funktioniert, das können wir ja gleich nochmal ein bisschen gesondert besprechen. Ich glaube, ich muss mal kurz diesen Kaktus hier irgendwie bespaßen.
Ja, soll ich dann ein bisschen was zum Cast erzählen?
Das wäre super.
Gut.
Du kannst ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, Mario Adolf hat mir richtig gut gefallen. Alle auch, aber der ganz besonders. So.
Wer spielt Momo? Das ist Rados Bokel. Ich weiß nicht, viele haben wahrscheinlich ein Bild von Momo vor Augen, auch mit Rados Bokel, wie Momo aussieht. Ich habe Rados Bokel danach gar nicht mehr groß wahrgenommen in anderen Rollen. Vielleicht hat sie nochmal in irgendeinem Traumschiff oder so mitgespielt. Im Dschungelcamp war sie wohl mal. Ich glaube, ihr ist es so ein bisschen nicht gegönnt gewesen, aus dieser Rolle der Momo jemals wieder rauszutreten. Dann, wie Christian schon sagte, spielt Mario Adorf mit als Nicola. Der hat immer eine Zigarettenstumpen im Seitenwinkel und ein wundervolles Handwerker-Outfit. Man sieht ihn gerne auch mal mit der Kelle zum Mauern irgendwo rumstehen. Armin Müller-Stahl, der spielt den Chef der grauen Männer. Silvester Groth, vielleicht sagt dem oder die ein oder anderen, das war Silvester Groth, hat jetzt in der zweiten und dritten Staffel Dark mitgespielt. Da ist er uns auch direkt aufgefallen. Er spielt einen der Agenten, der wie gesagt sich in Luft auflöst. Dann haben wir haben jetzt eben Momos zwei beste Freundinnen noch rausgesucht. Das sind Leopoldo Trieste als Beppo, der Straßenfeger, eine ganz fantastische Rolle, und Bruno Story als Gigi. Und dann haben wir noch John Huston als Meister Hora. Vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze zu John Huston sagen?
Ja, also auch nur, wiedergegeben, weil den Namen habe ich schon mal gehört und ist irgendwie so eine Hollywood Alt-Hollywood-Legende, ja, irgendwie, ich glaube, was war da in der IMDb, also irgendwie mehrfach mit Oscar ausgezeichnet, ich glaube irgendwie 48 oder 49 mit einem Film, irgendwie, glaube ich, in Regie und Drehbuch oder sowas, also auch so ein Allround-Talent, hat gespielt, hat Regie gemacht, hat geschrieben und eben so diese
so
alten...
So richtige Klassiker, so Moby Dick und so.
Genau, ne? So richtig alte Schinken auch. Und das war wohl, glaube ich, auch die letzte Rolle von John Huston. Ich glaube, danach irgendwie nach dem Film, also nach dem Dreh,
stimmt,
ist er auch irgendwie verstorben oder so.
87 dann gestorben.
Genau, ja.
Das also er spielt halt auch einen alten Mann, das darf man nicht vergessen.
Genau, den Meister Hurra, der alte Mann. Habe ich mich halt auch
Hüter
gefragt.
Hüter der Zeit.
Habe ich mich halt auch gefragt, weil man das durchaus gesehen hat. Also der Film ist halt auch im Deutschen irgendwie nachsynchronisiert an vielen Stellen.
An manchen Stellen auch ein bisschen schwierig.
Genau, also wahrscheinlich haben die Englisch geredet am Set oder alle haben in ihrer Landessprache erstmal gespielt. Also auf jeden Fall ein sehr bunt gemischter Cast und auch eben deutsch-italienische Co-Produktion. Und das ist mir dann zwischendurch auch aufgefallen, weil manchmal wurde auch ein bisschen mit Schrift gearbeitet. Dann war da mal irgendwie englische Schilder. Die Demo war die beste, weil da war alles.
Da war aber alles, ne?
Da war alles.
Italienisch, Englisch und deutsche Schilder.
Genau, ja. Das fand ich auch super.
Und auch die Kinderlieder, auch was Gigi gesungen hat, war mal auf Deutsch, mal auf Italienisch, mal auf Englisch.
Genau. Also wie sagt man, multilinguale Produktion. Genau, und so auch im Cast wiedergespiegelt. Genau. Ja, Rados Buckel hattest du auch schon erwähnt. Der Name hatte mir auch was gesagt. Also ihr Name kommt mir irgendwie bekannt vor, aber auch irgendwie so... weiß ich gar nicht. Also so das hatte ich, glaube ich, eher noch so ein bisschen irgendwo ganz tief im Hinterkopf, dass halt Momo auch so eine ikonische Rolle irgendwie war. Ja. Aber mehr auch nicht.
Ich kann mich auch nicht erinnern, sie nochmal irgendwo anders gesehen zu haben. Außer im Dschungel wahrscheinlich. Also ich habe einige Dschungelcamp-Staffeln geguckt. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und da war sie bei einem dabei. Ich könnte aber jetzt nicht beschwören, ob ich das mit ihr gesehen habe oder nicht. Mich da auch nicht wirklich
dran. Dann Regie und Drehbuch hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne?
Genau.
Regie Johannes Schaaf, der auch eben das Drehbuch mitgeschrieben hat. Rosemarie Findl auch am Drehbuch mitgeschrieben. Michael Ende auch am Drehbuch und natürlich die Buchvorlage und Marcello Cossia auch am Drehbuch mitgearbeitet. Das hätte ich natürlich vorher nochmal machen können, aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob die noch andere Dinge gemacht haben.
Bei Johannes Schaaf hatte ich mal nachgeguckt, da war nichts weiter, was mir was gesagt hätte.
Okay.
Also ohnehin sehr viele, also ich weiß nicht, wie das zu der Zeit war. Armin Müller-Stahl ist ja eigentlich schon auch ein sehr bekannter Schauspieler, genauso wie Mario Adolf.
Mhm.
Bei Silvester Groth weiß ich nicht, ob man den so wirklich, also Armin Müller-Stahl und Mario Adolf, würde ich sagen, den kennt man auch über Deutschland hinaus. Gerade Armin Müller-Stahl hat, glaube ich, auch in einigen Hollywood-Produktionen mitgearbeitet.
Mhm.
Das ist bei den anderen, würde ich jetzt sagen, so ein Silvester Groth, glaube ich, nicht der Fall. Wir kannten ihn, weil wir jetzt gerade Dark einmal komplett weggeguckt haben.
Hat er nicht auch bei Inglourious Basterds mitgespielt?
Silvester Groth.
Ich meine, dass er irgendwo auch auf jeden Fall
Silvester, was auch für ein geiler Name, ne?
Ja, aber wie gesagt, also Mario Adolf, ich meine, ist ja auch irgendwie so ein bisschen größer bekannt und so. Irgendwie fand es auch sehr charmant in dieser Rolle. Ich habe irgendwie so dieses, weiß ich nicht. Es hat für mich sehr gut gepasst und ich fand es irgendwie auch sehr charmant. Also sie werden ja alle gewusst haben, was sie da spielen und was das für eine Vorlage ist und was das für eine Produktion ist. Und irgendwie, ich fand ihn sehr warm in dem Film. Ich hatte den Eindruck, dass er irgendwie auch, also gerade am Anfang da, wo er denn da irgendwie sich dann mit dem Restaurantbesitzer da irgendwie anlegt und der ihn da irgendwie mit Pfeffer besprüht und er dann irgendwie die ganze Zeit niesen muss. Ich hatte schon den Eindruck, dass Mario Adolf irgendwie auch Spaß hatte. Also das war jetzt kein allzu großer Klamauk, aber so ein bisschen so auch für die Zielgruppe gerecht. So das also ich fand das, wie gesagt, sehr warm. Das hat für mich gut funktioniert. Also alle in dem Film haben gut funktioniert. Ich meine, die grauen Herren sind alles andere als warm, aber auch das war sehr eindrucksvoll.
Aber da war auch Armin Müller-Stahl. Das ist, glaube ich, so seine Rolle auch.
Sehr gruselig. Also über die grauen Herren müssen wir uns auch noch sowieso ein bisschen unterhalten. Aber,
also meine Favorites sind tatsächlich Beppo und Gigi. Das hat aber, glaube ich, auch viel mehr mit dem Buch zu tun, weil da auch noch mal mehr rauskommt, dass es eigentlich so Momos Bezugspersonen auch sind. Die beiden sind ihre besten Freunde. Beppo und Gigi liebt sie, glaube ich, über alles. Das merkt man im Film vielleicht gar nicht so sehr. Also man merkt schon, Beppo nimmt da so eine ganz besondere Rolle eigentlich auch ein. Und deswegen mag ich die Rolle von den beiden eigentlich auch sehr gerne, so als Wahlfamilie quasi. Also das ganze Dorf wird ja so ein bisschen zu Momos Wahlfamilie. Aber ich finde, bei Beppo und Gigi wird das nochmal sehr viel deutlicher, weil sie auch für mich auch beim Gucken so die einzigen sind, die wirklich weiterhin an Momo denken.
Stimmt.
Und sich nicht ganz so verlieren in ihrer Arbeit. Also
stimmt.
Schon auch, ne? Beppo wird ja da in die Irrenanstalt irgendwie eingeliefert, weil er die grauen Herren beobachtet und niemand glaubt ihm.
Mhm.
Aber versucht natürlich alles weiter, damit es Momo gut geht.
Mhm.
Und Gigi ist da ja auch immer wieder von Zweifeln umworfen.
Mhm. Ja. Ja, das ist vielleicht auch schon ein Punkt, den können wir hier auch schon mal kurz ansprechen. Ich finde es ein bisschen schwierig, also du kennst das Buch und ich habe dann auch eben in der Wikipedia nochmal so den ich glaube auch das war zum Film dann, da wird der Film irgendwie ein bisschen anders beschrieben, als ich ihn gesehen habe. Ich glaube nämlich auch ein bisschen mit dem Wissen des Buches, dass ja irgendwie Momo ist ja eine wahnsinnig gute Zuhörerin und schafft es ja irgendwie durch ihr Talent, dass ja...
Ihre Superkraft,
dass... Das wird im Film so angedeutet, dass ja, glaube ich, irgendwie dieser Vogel, der irgendwie nicht gesungen hat, so Momo sitzt einfach irgendwie nur da und hört ihm zu und zack, der Vogel kann schon wieder singen. Und so ist ja auch die Beziehung zu all den anderen Figuren irgendwie geprägt. Also dass Momo dadurch dann ja auch Freundin für so viele dort wird. Und das fand ich im Film nicht ganz so klar. Also das wurde, glaube ich, so ein bisschen vorausgesetzt, dass man das weiß, dass das Momo irgendwie
vielleicht,
kann oder ist.
Vielleicht muss man es gar nicht wissen. Also an einer oder anderen Stelle wird es sichtbar. Das mit dem Vogel war ganz interessant, weil in dem Film ist es irgendwie eine Szene, die dauert eine Minute. Da sitzt sie vor dem Käfig und hört dem Vogel zu und die Frau, der Vogel gehört, sagt, er singt gar nicht mehr und plötzlich fängt der Vogel an zu singen und dann fragt die Frau, was hast du denn gemacht? Und dann sagt Momo, ich glaube, er wollte nur, dass ihm jemand zuhört, auch wenn er nicht zwitschert. Und in dem Buch dauert das Ganze eine Woche. Wird da geschrieben, Momo heißt eine Woche, hört sie diesem Vogel zu und irgendwann fängt er wieder an zu zwitschern. Ich finde, das kommt im Film so ein bisschen durch, natürlich nicht ganz so stark wie im Buch. Und das finde ich deshalb so interessant, weil es ja in dem Film um Zeit geht und er die Zeit aber nicht abgebildet bekommt aus dem Buch.
Der Film hat nur irgendwie 100 Minuten Zeit.
Ja, er ist ja relativ lang eigentlich auch, ne? Wie lange geht er?
100 Minuten.
Ja, ein Dreiviertelstunde, ja,
genau.
Und das kann man aber aus dem Buch so schwer übertragen. Also da müsste man jetzt einblenden, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Oder hätte vielleicht sagen müssen, ach, jetzt sitzt du hier seit einer Woche und der Vogel hört dir immer noch zu. Aber ist die Information für den Film jetzt wirklich so wichtig? Nein, ist sie eigentlich nicht. Weil man merkt an anderen Stellen, dass es gibt ja diesen Streit zwischen dem Restaurantbesitzer und dem Handwerker Mario Adolf und Momo schafft es, dass die beiden sich wieder vertragen.
Mhm.
Oder es gibt ganz am Anfang eine Szene, wo Momo mit Beppo zusammensitzt und Beppo sagt, ich habe hier einen Weg gekehrt und da war eine Mauer und in einer Mauer waren 5 Steine, die waren anders als die anderen Steine und Beppo erzählt dann Momo, das waren wir. Ich habe uns in den Steinen gesehen. Und dann steht Mario Adolf da und macht so einen Fingerzeig und kreist sich so am Kopf, als wollte er sagen, ach, der ist doch verrückt. Und Momo guckt ihn an, macht die Augen so zu und schüttelt mit dem Kopf und nimmt dann Beppo auch so in den Arm. Also man merkt schon, dass sie eine besondere Fähigkeit hat, auch wenn das so um das Kinderspiel geht und so, wenn wir später nochmal über einzelne Szenen sprechen, merkt man schon, dass Momo eine besondere Begabung hat und sie ist ja auch die Einzige, die es am Ende schafft. Superkraft, die Einzige, die es am Ende auch schafft, die grauen Herren zu besiegen. Also sie rettet quasi alle. Sie ist die Heldin des Films.
Das stimmt. Ich hätte das nur ein bisschen, also als ich das gelesen habe, dachte ich, ach so, weil zum Beispiel auch die Szene mit dem, jetzt muss ich nachschauen, BLW-553X, der ihr ja einfach so, also für mich einfach so erzählt, was das Geheimnis der grauen Männer ist. Da saß ich davor und dachte, aha, wo kommt das denn jetzt auf einmal
aber
her?
Aber sie hat ihn doch an der Wange gestreichelt und hat gesagt, aber hat dich denn niemand lieb?
War das
oder
auch
kann man
Szene?
Schon mal zerfließen?
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ich weiß nicht, ich hatte einfach so das Gefühl, dass so ein paar Momente, also generell, dass was du ja auch gesagt hast, dass der Film filmisch noch mal einen Tick besser funktioniert, wenn man die Geschichte schon
das
mal
stimmt.
kennt. Und ich kannte sie halt vorher nicht. Und deswegen waren da einfach so ein paar Momente dazwischen, die für mich ein bisschen, ich will nicht sagen lückenhaft waren, aber wo ich das Gefühl hatte, mir fehlen hier die ein oder anderen Informationen. Gut, war vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass wir den Film irgendwie abends im Bett zwischen Kaktus und also ich, vielleicht war ich auch nicht mal ganz so wach, als wir das alles geguckt haben.
Aber eingeschlafen bist du
nicht. Eigentlich nicht, nee. Aber ja, also ich glaube schon, dass das Ganze nochmal mit dem Buch als Hintergrundwissen noch mal ein Tick besser funktioniert.
Das kann ich mir auch vorstellen.
So, darauf wollte ich nur hinaus. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch mal kurz Stopp und dann machen wir als nächstes, weil dann kommen die dicken Bretter, die
dann
wir bohren.
Dann kommen die dicken Bretter. Ich hoffe, die schaffen wir auch gut in einem Rutsch.
Ja, das werden wir sehen. Aber wir wollen vor allen Dingen auch noch über das ganze Zeitthema natürlich sprechen und vielleicht auch noch so ein paar Momente rausgreifen.
Genau.
Wir haben noch so viel vor. Aber vorher machen wir, pass auf, das kommt nach der nächsten Maus. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder ob ich jetzt hier bestimmt verklagt werde, aber
ja,
ihr wisst schon.
Die Sendung mit der Maus gehört ja nicht zu Disney.
Stimmt. Wir machen auch direkt weiter.
Ja.
Und zwar mit, wo waren wir denn? Bei den Motiven. Wir wollen jetzt mal ein bisschen über den Film sprechen. Wir haben jetzt den ganzen Vorbereitungskram vorbereitet und abgearbeitet.
Ja, kommen wir zum Film. Zwei Häkchen auf unserer Liste.
Ja, zwei große. Ja, wir wollen ein bisschen, also der Film ist ja wahnsinnig voll, was wir auch schon gesagt haben, voll mit Motiven und einer sehr erwachsenen Thematik, nämlich das Thema Zeit.
Ich finde eigentlich mit zwei sehr erwachsenen Thematiken. Zeit
und
Kapitalismus.
Ach so. Ja, und dann haben wir eigentlich noch ein drittes Thema.
Faschismus.
Ja.
Das volle Programm.
Das volle Programm. Ich sag ja, wir bohren jetzt die dicken Bretter hier. Lass uns doch vielleicht ein bisschen erstmal mit diesem Thema Zeit auch weitermachen. Wir hatten es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde das ja sehr schön, wie das so aufbereitet ist in dem Film. Also wie schon gesagt, Kinder haben, glaube ich, auch ein Gefühl für Zeit oder werden mit Zeit konfrontiert.
Ja, ich denke da so an Heiligabend zum Beispiel.
Heiligabend, ich kenne das noch von meinen kleinen Geschwistern, dieses, wenn sie was wollen, das wird uns wahrscheinlich mit dem Kaktus halt auch noch so gehen. Und das muss ja irgendwie an die Erwachsenen herangetragen werden, wenn das so was Einfaches ist wie, ich will jetzt los. Und die Erwachsenen sagen, weiß ich nicht, stehst du am Supermarkt an der Kasse? Ja, noch fünf Minuten. Ja, was sind denn fünf Minuten für ein Kind?
Keine Zeit. Aber ich könnte, glaube ich, fünf Minuten auch schwer einschätzen, was das für eine Zeit ist.
Aber du wirst halt damit konfrontiert als Kind. Mhm. Du kriegst ja gesagt, gleich.
Mhm. Ich habe jetzt keine Zeit, gleich.
Warte mal. Mhm. Ja, was heißt denn das? Das ist so unkonkret. Und deswegen glaube ich auch, dass Kinder eigentlich, obwohl sie das halt nicht irgendwie äußern oder einordnen können, aber ein Gefühl von Zeit und wenn es auch nur das Banale jetzt sofort und alles andere ist egal ist, so das damit werden sie konfrontiert. Und das finde ich halt toll in dem Film, dass das auch, also wie das thematisiert ist. Also erstmal haben eigentlich die Erwachsenen alle am Anfang ja auch irgendwie Zeit.
Genau.
So, man arbeitet ein bisschen, man lebt ein bisschen, man isst ein bisschen zusammen, man spielt ein bisschen zusammen.
Man nimmt sich Zeit füreinander.
Genau, man nimmt sich Zeit, man hat Zeit, man genießt die Zeit. Und das ist ja auch das, was so der erste Teil des Films ist, was das ja, also was uns die Welt irgendwie auch so präsentiert und der Film nimmt sich dann auch Zeit. Und dann kommen eben diese grauen Herren.
Kannst du dich noch erinnern, als der graue Herr in den Friseursalon kommt und ihm vorrechnet, wofür er seine Zeit so verplempert hat und er sagt, und dann haben sie so und so viele Tausende von Minuten.
Ich glaube, du bist ein bisschen leise, ich drehe dich nur mal ein bisschen lauter.
Dann haben sie so und so viele, ja wahrscheinlich, ach man, weil mein Mikro so weit weg ist, dann haben sie Tausende von Minuten verschwendet, weil sie jeden Abend eine halbe Stunde am Fenster sitzen
das
und über den Tag nachdenken. Und ich habe mich zu dir umgedreht und habe gedacht, oh, was ist das denn für ein Luxus?
Ja.
Ja, das hat sich richtig in mein Gehirn eingebrannt, weil diese halbe Stunde Zeit gerade bei uns irgendwie nicht vorhanden ist. Und ihm wird das jetzt vorgeworfen, dass er die Zeit nicht hat. Und für mich klang das wie das Allertollste auf der Welt, was man haben kann.
Ja, und ich glaube, da war auch noch irgendwie eine halbe Stunde täglich dabei, wo er die Frau mit dem Vogel oder so, glaube ich, besucht. Ne?
Genau. Die kriegt immer jeden Tag eine andere Blume.
Genau, wie schön ist das denn? Da dachte ich, oh, das ist ja toll. Und dann wird gesagt, ja, das ist eine halbe Stunde, die sie verplempern. Und ich glaube auch so ein bisschen in Anspielung auf, werden sie dann auch heiraten? Also im Sinne von,
ach so,
ist das
hat das
zielführend?
Denn wenigstens noch ein Ziel, genau.
Stimmt. Und er sagte so, ah, nee, irgendwie ja auch nicht so richtig, ich weiß es nicht. Und dann war es sofort, ja, dann ist das verschwendete Zeit wieder. Mhm. So, also alles braucht irgendwie einen Zweck und ein Ziel und muss
also es muss entweder mit Lohnarbeit gefüllt sein oder es hat keinen Sinn.
Genau.
Vielleicht darf man noch schlafen, aber auch nicht zu lange.
Genau, ich meine, das kam in der Rechnung auch, ne? Irgendwie acht Stunden hat er, glaube ich, immer geschlafen. Dann dachte ich auch, da sind meine Ohren aufgegangen. Da dachte ich, wow.
Wahrscheinlich noch am Stück.
Ja. Aber ja, also das und das ist auch so toll, dass das so diese, also auch wie die grauen Herren aussehen. Da werden wir ja auch noch mal ein bisschen, glaube ich, detaillierter drauf eingehen. Aber dieses überhaupt erstmal, dass die alle Anzug tragen, wie du schon gesagt hast, dieser oldschoolige Mercedes davor fährt.
Geiles Auto, oder?
Diese professionelle Beschäftigkeit irgendwie auch ausstrahlen.
Sind das Melonen, die die aufhaben?
Die Hüte, ne?
Ja,
ja,
ich glaub,
das kann gut sein.
Graue Melonen, ja.
Ja, und halt alle so, die sehen halt alle, ja, das sind halt typische Anzugträger auch irgendwie. So.
Die sind ja auch von der Zeitsparkasse.
Was ich auch ganz fantastisch finde, allein dieser Begriff, die Zeitsparkasse, da kannst du deine Zeit einzahlen, ne, damit du dann irgendwann mal die Zeit dir nehmen kannst, aber in Wirklichkeit wird dir ja in die Zigarren irgendwie gesteckt, damit die grauen Herren überhaupt noch überleben können.
Ich muss so ein bisschen an den Spruch denken, das letzte Hemd hat keine Taschen. Also sie sparen da ihre Zeit, wie andere Leute ihr Geld sparen, damit sie für später was haben und dann hat man was, aber dann bleibt das auf der Sparkasse liegen im besten Fall und dann ist man tot und dann hat man nichts davon.
Ja, und auch so dieses Zeitsparen, um sie irgendwann zu nutzen, also du sparst Zeit für ein späteres Versprechen, ohne zu wissen, ob das Versprechen überhaupt eingelöst werden kann. Also jetzt mal ganz platt gesagt, das geht uns allen ja so, nämlich mit der Rente. Also wir arbeiten und sparen ja auch auf einen Zustand hin.
Wenn wir Glück haben, ja.
Also im idealen Zustand, da kommen ja dann auch die grauen Herren und sagen, hier, arbeitet mal vor, zahlt mal ein, macht mal mehr, damit ihr irgendwann weniger machen könnt. Oder auch sowas Banales wie, macht mal Überstunden, damit ihr irgendwann wieder Urlaub nehmen könnt. So. Dieses, man, und auch das ist so eine Sache, das finde ich halt irgendwie auch so toll, das kommt da so durch. Das ist ein sehr erwachsenes Denken. Mhm. Das kennen Kinder, glaube ich, auch nicht so sehr. Ich habe Bock auf ein Eis. Also will ich jetzt ein Eis. Ja, aber du kannst ja erst deine Hausaufgaben machen und dann gehen wir ein Eis essen. Warum? Können wir nicht erst ein Eis? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum soll man das nach hinten schieben, wenn ich jetzt ein Eis will? Und natürlich ist das vielleicht auch nicht ganz so der ideale Weg, ne? Sofort immer ein Eis zu essen. Aber ich finde das halt sehr schön, dass das so da so ein bisschen auch mit durchschimmert, weil das kommt halt in dem Film auch so ein bisschen durch und deswegen auch diese anderen Beispiele. Wie du sagst, es ist ja nicht garantiert, dass uns das nachher auch passiert, dass wir überhaupt in die Rente kommen, dass wir überhaupt so lange arbeiten, dass wir so lange leben. Also diese späteren Versprechen, die man sich, glaube ich, besonders gut als Erwachsene machen kann und die bei Kindern, glaube ich, so ein bisschen auf Unverständnis auch stoßen.
Zu Recht ja auch. Also was ich ganz spannend finde, ist, in dem Film sind natürlich dann irgendwann nicht nur die Erwachsenen davon betroffen, und zwar die Erwachsenen, die kapitalistisch verwertbar sind, was ja für mich auch ein großes Thema ist in den letzten Monaten. Es gibt für mich so drei Arten von Menschen: Kinder, Rentner und die kapitalistisch Verwertbaren. Die
alle
Kinder
anderen
bereiten wir vielleicht noch darauf vor, dass wir sie irgendwann auch kapitalistisch verwerten möchten. Und die Rentner, die packen wir einfach weg, weil die sind eh zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist so ein bisschen so ein Grundgefühl, was ich irgendwie schon viele Jahre mit mir rumtrage, was der Film aber eigentlich auch ganz gut abbildet. Mhm. Denn die alten Leute dürfen nicht mehr ins Restaurant, weil der Restaurantbesitzer sagt, ihr mit eurem ein Glas Wein, ihr macht mir hier den Umsatz kaputt, ihr besetzt den Tisch. Mhm. Und es gibt irgendwann eine Szene, wo wir beide, glaube ich, an Metropolis auch gedacht haben, wo die Kinder so in Viererreihen in auch grauen Anzügen, so Kindersackos, Hosen und so eine schöne Ballonmütze auf dem Kopf, die Straße wirklich runter marschieren, zack, 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 zu einem Aufzug und dann gehen alle in den Aufzug und fahren runter.
Mhm.
Und Momo begegnet halt den Kindern und fragt, ja, was ist denn hier los, wo sind denn alle? Und dann sagt das Kind, ich weiß es nicht, aber wir müssen jetzt ins Kinderdepot. Und es war so, okay.
Mhm. Überhaupt diese Szene, diesen Moment, den wollte ich auch noch mal ein bisschen beschreiben. Also das ist ja dann der Moment, wo Momo ein Jahr weg war und wieder zurückkommt. Und dann hat sich die Welt ja verändert.
Wo war sie denn das Jahr?
Sie war, glaube ich, bei Meister Hora.
Sie hat geschlafen, genau. Sie musste ein Jahr und eine Sonne und einen Tag warten.
Genau.
Das ist ja auch eine unfassbare Zeitbeschreibung.
Genau. Und der Kaktus guckt mich jetzt gerade so großäugig an. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr richtig konzentrieren.
Er möchte etwas von deiner Zeit abhaben,
der Kaktus. Ich glaube auch. Ich muss mich hier aufspalten, zeittechnisch. Aber ich finde, diese Welt ist halt ganz wichtig, dass wir die auch noch ein bisschen erwähnen und beschreiben. Mhm. Also du hast halt die Kinder, die ähnlich wie bei Metropolis in den Untergrund fahren, um dort irgendwie produktiv zu sein oder halt irgendwie weg zu sein.
Weg zu sein, ja.
Damit andere produktiv sein können. Überhaupt auch diese ganze, also alles ist innerhalb dieses Jahres sehr, sehr viel urbaner geworden. Mhm. Die ganze Stadt ist nicht mehr so ein kleines, verschlafenes, italienisches Örtchen, sondern Großstadt.
Und grau.
Metropole, Metropolis mit hohen Häusern. Ich fand diese Straßen so großartig, diese hügeligen Straßen, dass man immer so sieht, so am Horizont, wie es noch so hügelig rauf und runter geht. Das war ganz toll gemacht, weil das halt auch irgendwie so, also wo kommen diese Hügel auf einmal her? Also das ist, aber ganz tolle Bilder und eben alles so grau und alles auch kalt und alles eben unter dieser Zeiteffizienz irgendwie unterworfen. Und so sieht die Welt dann halt aus, wenn alles nur noch, wie du sagst, auch kapitalistisch verwertbar ausgewertet wird. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen zynisch sein wollen, wir sind im Jahr 2020 im Spätsommer, wir haben jetzt ein Kind und sind selber vielleicht auch in einer etwas vor uns neuen Welt angekommen. Und wenn man jetzt auch mal ein bisschen sieht, wie beim Thema Corona mit Kindern und Kinderbetreuung umgegangen wird, ja, was wir jetzt so ein bisschen aufschnappen.
Mit Leuten in Pflegeheimen. Also, wird alles gelockert, damit die kapitalistische Verwertbarkeit, aber die Wirtschaft weiter vorangetrieben wird, während die Alten und die Kinder und dann natürlich auch die Familien darunter leiden und nicht vorankommen.
Ja, also bestes Beispiel ist tatsächlich die USA, wo der dann doch irgendwie demokratisch gewählte Oberchef auf den Tisch haut und sagt, die Schulen werden aufgemacht, komme was wolle im neuen Schuljahr.
Naja gut, so fühlt es sich hier im Moment aber leider auch ein bisschen an, wenn man das so auf Twitter verfolgt.
Hier wird, glaube ich, eher gesagt, die Schulen werden aufgemacht, egal ob wir ein Konzept haben oder nicht, weil wir können uns ja erlauben, weil die Zahlen sind irgendwie niedrig genug. Aber diese, wie du sagst, dieses Gefühl von Kinder müssen einfach in die Schule gehen, nicht weil das irgendein gut für die Kinder darstellt, sondern weil die Eltern arbeiten müssen. Wir können die Eltern nicht noch länger in Homeschooling und quasi mit Doppel- und Dreifachbelastung irgendwie ausdünnen, weil ihre Produktivität leidet, ja.
Was?
Und wo ist denn nur die Zeit hin dafür?
Was ja eigentlich auch richtig ist. Also natürlich müssen die Familien entlastet werden. Die Frage ist halt immer, um welchen Preis, ne?
Und auf welche Kosten?
Ne? Genau. Am Ende fällt es den Familien nämlich doch wieder zu.
Wer muss quasi in die Zeitsparkasse einzahlen? Und in dem Fall sind es eher die Kinder.
Ja.
So.
Lass uns doch mal, wo wir bisher so gut wie gar nicht drüber gesprochen haben, beim Thema Zeit, ist Meister Hora.
Ja.
Meister Hora ist der Hüter der Zeit.
Der eine Schildkröte hat?
Cassiopeia. Oh, ich liebe Cassiopeia. Ich habe sie als Kind schon geliebt. Und seitdem ich das Buch gelesen habe, liebe ich Cassiopeia noch mehr. Cassiopeia ist eine Schildkröte. Jetzt wollte ich doch über Meister Hora sprechen.
Ja, das gehört ja alles zusammen.
Also Cassiopeia ist eine Schildkröte, die genau eine halbe Stunde in die Zukunft gucken kann.
Das nötige Maß an
Vorausschauen,
ja.
Und Cassiopeia kann kommunizieren, ich würde fast sagen, sie kann sprechen, denn sie kann auf ihren Panzer Worte schreiben. Und das erste Mal begegnet uns Cassiopeia und will jetzt oder soll Momo zu Meister Hora, dem Hüter der Zeit, führen und geht dann mit ihr los. Und wenn dann die grauen Herren, die Momo suchen, irgendwo in der Nähe sind, dann steht zum Beispiel auf dem Panzer still. Oder wenn sie dann in die, wie hieß die Gasse? Niemalsgasse?
Das habe ich jetzt auch wieder vergessen.
Ich glaube, Niemalsgasse. Es gibt eine Gasse, die man zu Meister Hora gehen muss. Erst muss man sich ganz langsam bewegen, damit man überhaupt vorankommt, weil wenn man zu schnell ist, kommt man nicht weiter. Und die grauen Herren, wenn sie verfolgen, versuchen es ja möglichst schnell und wundern sich, dass sie nicht vorankommen. Und irgendwann muss man dann rückwärts gehen. Und dann kommt man zu Meister Hora und er bestimmt nicht die Zeit, die die Leute haben, sondern er verwaltet nur die Zeit, die den Menschen gegeben worden ist. Und damit fällt mir jetzt gerade auf, vielleicht zu einem anderen Aspekt, ist die Zeit vorherbestimmt, die wir auf diesem Planeten verbringen oder nicht? Weil Meister Hora sagt ja, ich behüte nur die Zeit, die die Leute zugestanden bekommen. Also in diesem Film ist es eine vorgeschriebene Zeit, die jedem zusteht. Und er zeigt auch Momo ihre Zeit und da begegnen uns, glaube ich, zum ersten Mal auch die Stundenblumen, mit der Momo später dann auch die Welt von den bösen grauen Herren befreit.
Ich glaube, ganz wichtig ist dabei, wenn Meister Hora betont, dass er die Zeit nur verwalten würde, weil das ja schon auch in der Inszenierung so ein bisschen göttlich daherkommt. Fand ich. Sehr viel weiß und er ist halt ein alter Herr, grauer Bart. So, ich glaube, das ja, ist auch ein Hinweis.
Aber Gott, weiß ich nicht, vielleicht der Moses.
Naja, also halt eben nicht Gott, weil er sagt, ich verwalte sie nur. Genau. Ich bin nicht derjenige, der die Zeit zuweist, weil da könnte man ja sagen, das ist Gottes Aufgabe. Gott ist derjenige, der uns unsere Zeit gibt, wenn man an sowas wie Gott glaubt.
Auch, genau.
Aber Meister Hora ist ein bisschen was anderes. Und ich glaube, das ist, also so habe ich das auch gedeutet, dass das halt eben jetzt nicht versucht, noch eine christliche Symbolik aufzumachen und zu sagen, ich bin derjenige, der euch die Zeit gibt und nimmt. So, sondern halt was Eigenes auch kreieren.
Aber es hat schon was Himmlisches, finde ich. Es hat nichts Göttliches, aber es hat schon eher was Himmlisches.
Es hat was Überirdisches.
Genau.
Es ist eben nicht mehr in der normalen, ich meine, der ganze Film ist, kreiert eine eigene Wirklichkeit natürlich, aber da ganz besonders und auch mit ganz eigenen Regeln. Und es ist eben auch ein deutlicher Gegensatz zu der, sagen wir mal, rationalen, zu der Optimierungswelt der grauen Herren. Also allein, wie du es ja schon beschrieben hast, man muss sich langsam fortbewegen, damit man schnell vorankommt. Das ist ja eine Sache, die in keinem Optimierungsplaning wo drin steht. Also wenn du damit irgendwie, glaube ich, einen Businessplan erstellen willst und damit zur echten Sparkasse gehst und dann vielleicht noch versuchst, dich an der Börse anzumelden, dann sagen alle, Moment mal,
das
Wachstum, das muss schneller gehen. So, und das ist ja eben, und dann eben auch die Schildkröte, ne? Ist ja auch ein Tier, das sich eben sehr langsam fortbewegt. Das aber eben als Schlüssel und auch als etwas ja auch irgendwie übernatürlich Ausgestattetes ist. Wie du sagst, es kann kommunizieren, es ist halt eben nicht der, was ist es immer, der ist der Fuchs. So manchmal Fuchs und Schildkröte oder so. Also diese
Igel
beiden.
Igel und Hase, die da umliegen.
Igel und Hase, aber ich glaube auch Hase und Schildkröte. Also zwei Tiere, Schildkröte auch manchmal so als das Tier, was langsam ist und das andere Tier, ich glaube Hase oder sonst wie, das halt schnell vorankommt.
Aber ohne Cassiopeia kommt man einfach auch nicht zu Meister Hora.
Genau.
Also Momo kennt den Weg auch nicht. Sie kann ihn nur finden, wenn sie mit Cassiopeia unterwegs ist.
Ganz genau. Und sie kann halt so gut zuhören, deswegen kann sie auch
Schildkröten zuhören, genau.
Ganz genau. Ja, Meister Hora. Ja, ich möchte noch ein bisschen mehr über die Grauen Herren auch sprechen. Du hast schon gesagt, das ist natürlich, also die verkörpern natürlich den Kapitalismus. Das,
oder wie du auch gesagt hast, den Faschismus.
Genau, also Kapitalismus, da haben wir die Szene mit diesem Agenten, der da alle Puppen irgendwie auspackt. Ne? Also da habe ich mich auch schon an zukünftige Wunschlisten irgendwie.
Baby Girl und Booby Boy.
Booby Boy und auch das komplette Paket, wo ich so dachte, ja, ich glaube, das habe ich neulich auch schon mal irgendwie bei Toys R Us gesehen. Also das kam mir alles irgendwie bekannt vor, obwohl es keine allzu deutliche Marke aufgreift. Aber ja, so, ne? Und dann noch das Zubehör und Zubehör und Zubehör. Und also die versuchen halt damit ja auch den Erwachsenen diesen Deal schmackhaft zu machen. Also das ist ja eben ein sehr kapitalistischer Deal, der ja eben auch so dieses, wenn du jetzt einzahlst und sparst, kannst du später auch
Ja, was eigentlich? Das erfahren wir gar nicht, was man mit der gesparten Zeit dann so machen kann. Ne?
Naja, ich sage ja, ich vermute mal, dass die Erwachsenen selber auch auf die Idee kommen und sagen, dann kann ich sie ja später irgendwann mal. Ne? Und es gibt ja diese sehr unleidliche Geschichte, die denn auch gerne in so einem Kolonialkontext irgendwie aufgemacht wird, wo halt eine Person irgendwie am Strand sitzt in der Sonne und dann kommt, also ich kenne sie halt so konnotiert, dann kommt vor allen Dingen irgendwie der deutsche Tourist und sagt, ey, was machst denn du da? Und dann sagt die Person, naja, ich liege hier in der Sonne rum.
Ach so.
Ich war auf dem Meer und ich habe meinen Fisch gefangen, ich bin satt, jetzt mache ich hier Feierabend. Und dann sagt der deutsche Tourist, ja, Moment mal, du kannst ja immer noch mal auf See fahren. Und dann kannst du noch mehr Fische sammeln. Und dann kannst du ja, ne, also immer so diese Nummer von, und dann kannst du dir nochmal ein zweites Boot kaufen und dann kannst du Leute anstellen, dann kannst du noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann fragt halt die andere Person, ja, und warum mache ich das dann? Also was habe ich davon? Und dann sagt er, ja, dann kannst du irgendwann in der Sonne liegen und in Ruhe irgendwie die Sonne genießen. Das kann ich auch jetzt schon. Also diese unterschiedliche Mentalität. Und das hat mich da so ein bisschen dran erinnert, dieses, ja, wenn ich jetzt die Zeit spare, dann kann ich sie ja irgendwann endlich auch mal genießen, anstatt sie jetzt schon zu genießen. Und das ist ja auch irgendwie ein kapitalistisches Denken, dieses jetzt mehr vorarbeiten und irgendwann dann sozusagen einlösen, anstatt vielleicht schon immer genug zu haben und auch genug Zeit zu haben und Freizeit zu haben. Und das ist so, also das widerläuft ja ganz stark den Grauen Herren. Damit können die ja überhaupt nicht.
Das widerläuft arbeiten. Ja auch dem Prinzip des Kapitalismus. Also du kannst ja nicht sagen, ich konsumiere weniger. also das Versprechen des Kapitalismus und wo wir auch, wo, also ich muss mich da auch selber immer an die Nase fassen, ja. Das Versprechen Absolut. Ist ja, ich arbeite mehr, ich verdiene mehr, ich konsumiere mehr. Je mehr ich konsumiere, umso mehr bin ich auch. Ich definiere mich über meinen Konsum. Dann kam jetzt irgendwann so die vor ein paar Jahren diese Minimalismus, Sache um die Ecke, aber plötzlich ist Minimalismus ein Konsumgut geworden. Ja, ich kann nur minimalistisch sein, wenn ich bestimmte Produkte besitze, bestimmte Dinge abwerte, die wir aber, also da kommen wir in ganz andere Debatten rein, ja, die wir aber lange besessen haben und jetzt denken wir, das ist schlecht und jetzt sagen wir allen, die es sich jetzt plötzlich auch leisten können, das ist schlecht. Also
und es ist eine bewusste Entscheidung, ne? Es ist keine Notwendigkeit, dass man sagt, ich kann mir nicht leisten, nichts zu besitzen, sondern ich leiste mir wenig zu oder
genau.
nichts zu besitzen.
Das ärgert mich auch am meisten daran. Also ich komme ja auch aus einer Familie, die wenig besessen hat, da wurde darüber gelacht und heute kommen dann die schicken jungen Leute und sagen, wie toll sie doch sind, weil sie so wenig besitzen. Und ich denke immer, du warst bestimmt auch so eine oder einer, die in der Schule die armen Kinder gemobbt und ausgelacht haben, ja. Mhm. Weil du bist nämlich dann auch nur ein guter Minimalist, wenn du die richtigen Dinge besitzt als Minimalist. So. Mhm. Ja. Ja. Der Kapitalismus ist ein eine fressende, riesige. Ein riesiges fressendes Irgendwas, ein Ungetüm, gegen das wir nicht ankommen. Und ich finde, in den letzten Jahren beobachtet man auch ganz gut, wenn der Kapitalismus anfängt, sein Versprechen nicht mehr einzuhalten, dann kommt eben der Faschismus auf den Plan. Das ist dann, glaube ich, so der nächste Schritt.
Ich glaube auch, ein Wörtchen, das den Kapitalismus halt aushebelt, habe ich auch ein bisschen den Eindruck, dass wir da jetzt auch durch, ich meine, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, diese ganze Corona-Debatte, aber ein Wort, um den Kapitalismus auch ein bisschen in die Schranken zu weisen, ist das Wort genug. Und das kennen die grauen Herren nicht. Es gibt kein Genug, weil es muss ja immer mehr Zeit gespart werden, damit mehr von den Zeitstundenblumen in die Zigarren, damit sie überhaupt noch überleben können.
Sie können ja nur mit der Zeit überleben.
Genau, und dieses, wie du sagst, dieses
sie
alles
können nur
Auffressende.
Mit der gesparten Zeit überleben.
Dieses alles Auffressen und dieses Expandierende. Und wie du sagst, und dann ist der Faschismus irgendwie nicht weit weg. Und das fand ich auch ganz, also man muss dazu sagen, wir haben das irgendwie abends im Bett geguckt. Und das ist ein Film für Kinder. Also, ich fand das manchmal auch schon, also, ich fand das jetzt, also, ein bisschen gruselig war es schon auch mit diesen grauen Herren, wie sie da alle
sind
sitzen.
Auch ein bisschen gruselig.
Und das finde ich halt so krass. Also, da würde ich halt wahnsinnig, also, da bin ich ganz doll interessiert dran, wenn da draußen vielleicht auch Leute den Film schon mit Kindern auch zusammen geguckt haben und das begleitet haben. Weil ich persönlich als jemand, der diese Bilder kennt und sie gefühlt jetzt auch wieder verstärkt in den Nachrichten sieht und Vorzeichen für diese Bilder irgendwie spürt, das resoniert bei mir, glaube ich, vielleicht anders bei Kindern, die diesen Kontext nicht kennen. Also für mich ist das sehr gruselig, wie diese grauen Herren da ihr Gerichtsverfahren, ihr Scheingerichtsverfahren da irgendwie abhalten und das alles so gleich gemacht ist und alle so aussehen und also das hat bei mir Dinge ausgelöst, so wo ich mich frage, ob das für Kinder ähnlich gruselig sich anfühlt, also ob ich das bin, ob das die Inszenierung ist, ob das die Bilder für sich sind oder ob ich das da so ein bisschen reintrage. Aber das fand ich schon, das war deutlich für mich als Erwachsener.
Ich glaube, als Erwachsener trägt man noch mal viel mehr Dinge mit rein, weil wie du sagst, Kinder kriegen dann Gespür dafür, dass das die grauen Herren, also ich habe mit 6 geguckt, ich weiß nicht, ich kann mich nicht, war ich ein ängstliches Kind, weiß ich nicht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich große Angst danach gehabt hätte, während ich mich zum Beispiel genau noch erinnern kann, wie ich auf E.T., auf den Film reagiert habe. Ich habe kein starkes Gefühl von Angst den grauen Herren gegenüber. Und ich glaube, wenn ich das als Kind gehabt hätte, würde das heute, wie ich auch ein Gefühl für E.T. habe, für den Film, würde das heute nochmal so resonieren, dass ich denke, ah, da ist das Gefühl, das kommt wieder. Und das habe ich bei den grauen Herren nicht. Und ich denke, da erträgt man als erwachsene Person nochmal ganz andere Sachen mit rein. Kinder abstrahieren ist vielleicht anders oder sehen Dinge, die wir, also die nächsten Ebenen kann man als Kind wahrscheinlich gar nicht sehen. So ab einem gewissen Alter bestimmt, aber ich war noch zu klein, um mir da wirklich Sorgen zu machen. Und ich hatte ja auch meine Mutter an meiner Seite. Was sollte mir schon passieren? Also,
naja, und als Kind hat man Metropolis vielleicht auch noch nicht gesehen und kann solche Bilder.
Ich habe
den
bis heute noch nicht gesehen.
Kann man auch nochmal nachholen. Ja. Aber das hat bei dir ähnlich gewirkt, oder? Diese, also du hast ja auch das Thema Faschismus da so mit reingebracht. Das hast du auch an den grauen Herren gesehen.
Du hattest gesagt, du siehst den Faschismus. Ich hatte eher so diesen Kapitalismus gesehen, wusste aber sofort, was du meinst mit dem Marschieren und so. Und auch, dass es nur einen Führer der Grauen Herren gibt. Ja, es ist ja einer der Chef der Grauen Herren und er bestimmt am Ende auch welche. Also sie sitzen dann zu 13 am Tisch.
Stimmt, stimmt.
Sechs ja, auf ja, jeder ja. Seite und er am Kopf und die sechs zählen durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und er sagt, alle mit einer geraden Zahl stehen jetzt auf und dürfen dann nicht weiter rauchen und lösen sich auf. Also er ist der Führer der Grauen Herren, ganz eindeutig. Er ist auch derjenige, der am Ende übrig bleibt. Er bestimmt, wer das Zeitliche segnet und wer nicht.
Plus, ja, plus er überlässt dann ja auch diese Rangeleien, also die anderen Grauen Herren überlässt er sich selbst. Also
genau.
Da wird ja dann auch in verschiedenen Keilereien versucht, noch so die vorletzte Zigarre irgendwie zu erreichen. Und auch so bezeichnet, ne? Also so ein totalitäres System, das irgendwie meint, gemeinsam sind wir stark, aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist wieder
jeder auf sich selbst gestellt.
Genau, jeder auf sich selbst gestellt und den letzten beißen die Hunde so ungefähr.
Was ich noch ganz schön fand, natürlich mit dem Blick auch aus 2020, es gibt ja diese Kinderdemo,
wo die Kinder
alle marschieren. Ja, ja. Marschieren sagt man ja dann gar nicht, ne?
Demonstrieren. Hört uns zu, steht, glaube ich, da drauf auf den Schildern.
Habt wieder Zeit für Kinder, kommt ins Amphitheater, kommt zu uns ins Theater. Und ich habe mich so ein bisschen an die Fridays for Future erinnert gefühlt, weil ich natürlich auch wusste, in welche Richtung der Film jetzt auch geht.
Ja.
Und habe mich dann so ein bisschen, natürlich, es ist mein Kindheitsfilm, so ein bisschen zurück versucht zu erinnern, weil du auch sagtest, ich verstehe sofort, was du an Momo magst, ist so ein bisschen dieses Anarchistische, was sie auch in sich trägt. Und habe mich dann gefragt, wo ist eigentlich dieses Kind Daniela geblieben? Ich weiß nicht, ob du das merkst, aber jetzt auch mit dem Kaktus, ich bin bis heute eine Person, die super gerne spielt, die super gerne Zeit damit verbringt. Und die ja auch als Kind, wie wahrscheinlich viele Kinder, viele Dinge nicht verstanden haben, die Erwachsene machen. Ich weiß noch so, gerade in den 90ern war ja auch diese Umweltbewegung ganz groß, dass man sich da als Kind auch schon irgendwie engagiert hat und wenn man nur rettet die Bäume irgendwo hingeschrieben hat, ja, und wenn es nur in das eigene Heft war.
Mhm.
Und ich frage mich so ein bisschen, wieso, ich habe mir immer vorgenommen, das als Erwachsene nicht so zu machen wie die anderen Erwachsenen, wie wahrscheinlich alle Erwachsenen und musste dann, alle Kinder, und muss dann aber feststellen, dass man wahrscheinlich nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder man geht den Weg mit oder man geht unter. Vielleicht wird man noch zu einer mega Eigenbrötlerin. Ich habe ja immer gesagt, bevor das Kind kam, vielleicht werde ich die komische Frau im Alter mit Katze auf dem Schoß. Aber das fand ich, und das merke ich auch bis heute, das ist ein Thema, was ich wirklich frustrierend finde. Denn wir hören den Kindern und Jugendlichen ja heute auch nicht zu, ja. Die demonstrieren hier in Berlin zu Tausenden freitags, jetzt im Moment nicht wegen Corona, aber vor Corona zu Tausenden sind sie unterwegs.
Ja, weltweit. Das ist ja auch eine weltweite Bewegung.
Also ja, aber jetzt hier in Berlin, dem begegnet man dann plötzlich auch. Ja, ich habe Mittagspause gemacht und kam nicht ins Büro, weil da Tausende von Jugendlichen auf der Straße waren. Ich dachte, wie geil ist das denn bitte? Aber es hört trotzdem niemand hin. Ja, die werden ja bis heute nicht so richtig ernst genommen. Dann wird da so auf den Schulter geklopft und sagt, ja, du hast natürlich recht.
Schön, dass ihr ein bisschen Demokratie spielt, aber...
Ja.
Ne?
Und dann dreht man sich um und unterstützt die Lufthansa und die Autoindustrie und
Tempolimit
macht Tönnies Werke wieder auf. Ja. Und ich stehe dann als Erwachsener immer daneben. Und ich glaube, das geht vielen Erwachsenen auch so, dass man daneben steht und denkt, meine Fresse, wieso funktioniert das denn alles hier nicht? Also Und das war so beim Film gucken ein bisschen, wo ich dachte, Mann, ey, das ist so schade, dass man das verliert. Dass einem so dieser naive, kindliche Blick so genommen wird. Denn natürlich wäre es ganz einfach zu sagen, wir machen was gegen den Klimawandel. Aber man tut es nicht, vielleicht übersehe ich auch irgendwas, weil die Wirtschaft dann eben doch vorgeht, eben der kapitalistische Gedanke doch wieder vorgeht. Und das ist halt, ja. Ich finde das mega zerstörend, so mich selber zerstört das auch innerlich, immer so ein bisschen das Denken, meine Güte.
Aber ja, und das ist auch das Schöne, finde ich, bei dem Film, dass der, also natürlich habe ich mich da auch sofort an die eigene Nase gefasst und da irgendwie auch so einen Spiegel vorgehalten gesehen über die Grauen Herren und auch über dieses Ganze. Und das macht der Film halt auch toll. Der macht das für Erwachsene. Auch wenn man nicht im grauen Anzug durch die Gegend rennt und Zigarre raucht, aber sage ich ja, das ist halt, da steckt was drin für uns alle Erwachsenen. Eine kleine Mahnung und ein kleiner Spiegel und das macht der Film eben auch so toll, weil er da jetzt nicht irgendwie den großen Finger schwingt, sondern das halt, also so habe ich das zumindest nicht aufgenommen, dass ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das als vorsichtige Mahnung in dieser fabelhaften Welt von Momo irgendwie verstanden. Und ja, das fand ich irgendwie auch ganz schön, da mal wieder so ein bisschen dran erinnert zu werden, dass das, also auch was Zeit für ein Gut ist und auch was Kinder für Rechte haben und ja, also weißt du, was ich meine? Diese, und
ich habe genickt, das hört man natürlich.
Nee, das habe ich auch nicht gehört. ja, das fand ich schön an diesem ganzen Film, dass das halt weißt du,
nicht
das,
so die Riesenkeule, aber er trifft einen trotzdem.
Und ich kann mir vorstellen, da mit einem 6-jährigen Kind aus dem Kino zu kommen, als Erwachsener vielleicht erstmal ein bisschen peinlich berührt zu sein und vielleicht sogar noch irgendwie von einem Kind angeguckt zu werden und das Kind auch sagt, da kommt mir aber einiges bekannt vor, was ich da gesehen habe, ohne jetzt irgendwie so den grauen Anzug
zu Hause zu haben.
Genau, so. Und das ist schon schön. Und das zeigt sich eben auch, der Film ist von 86, der ist über 30 Jahre alt.
Es hat sich nichts geändert.
Ja, also das ist jetzt vielleicht nicht so das Schöne. Er ist zeitlos. Also klar, du hast nämlich, glaube ich, auch am Anfang so ein bisschen angedeutet, so von wegen, ob wir dem Film irgendwie nochmal den Kaktus zeigen werden. Und du sagst, ja, ist vielleicht alles ein bisschen altbacken. So, ja, man sieht dann auch manchmal, dass Cassiopeia irgendwie so eine kleine Gummifigur ist und manche Spezialeffekte.
Wenn sie niest.
Ja, so. Aber da ist trotzdem eine ganze Menge zeitloses Zeug bei. Und ja.
Ein zeitloser Film über die Zeit.
Ein zeitloser Film über die Zeit, ja.
Ich würde sagen, mit diesen Worten machen wir wieder eine kleine Pause, damit wir dann gleich zum vorletzten Block übergehen können.
Ein Spaziergang mit dem Kaktus später. Kehren wir nochmal zurück.
Zu Momo.
Zu Momo und auch zu dem Thema Zeit. Ich wollte noch einen kleinen Nachtrag machen und du wolltest auch noch ein bisschen was erzählen, bevor wir zum allgemeineren Thema kommen und nochmal über Kindheitsfilme, über Momo hinaus sprechen. Einfach nur, weil wir das auch schon am Anfang ein bisschen erwähnt hatten und hier halt nochmal passt. Also wir haben ja viel über Zeit geredet. Und da hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass ich finde, dass der Film, ich habe es ja über das Buch ein bisschen formuliert gesagt, dass der vielleicht ein bisschen was über das Buch voraussetzt. Und wir haben jetzt viel über Zeit gesprochen und der Film hat eben das Problem, in 100 Minuten das komprimieren zu müssen, / wollen, was in diesem Buch wahrscheinlich länger als 100 Minuten in der Erzählung dauert. Und das habe ich schon auch ein bisschen als schwierig angesehen bei dem Film. Daher eben meine Vermutung, dass da so ein paar Sachen irgendwie ein bisschen so knapp ausfallen, dass ich als reiner Filmgucker sage, da fehlt mir vielleicht doch ein bisschen was an Infos. Wie ging dir das denn mit dem Wissen des Buches?
Ich glaube, das ist der einzige Manko des Films. Ich weiß nicht, wie, ich habe wenig alte Filme und ein Film aus den 80ern ist für mich einfach ein alter Film. Wenig Filme aus
ich
der
Zeit.
Ich
bin ein Mensch aus den 80ern.
Ich auch. Okay. Aber wir sind doch schon sehr
alt. Hast du mich gerade alt genannt?
Ich weiß nicht, wie andere Filme Zeit umsetzen. Aber es ist natürlich schade, dass ausgerechnet ein Film, in dem es um Zeit geht, ein Problem hat, Zeit darzustellen. Weil ich glaube, das hätte man schon auch ein bisschen eleganter machen können.
Mhm.
Jetzt reden wir hier nicht über einen Hollywood-Blockbuster, sondern über eine deutsch-italienische Produktion.
Also Hollywood vermasselt es auch oft, das Thema Zeit. Also manchmal sind da so Zeitsprünge und Schnitte, die irgendwie Wochen symbolisieren sollen. Und das erfährst du in einem Nebensatz, wenn du genau aufpasst und denkst ja auch, also
ja, aber es ist halt wirklich, also da hast du recht, ich glaube, das ist das einzige Manko, was mir jetzt zu dem Film einfallen würde, dass er ein Problem hat, das Thema abzubilden, worum es eigentlich am meisten geht. Vielleicht ist das im Umkehrschluss aber eigentlich gar nicht so wichtig, weil es eben die ganze Zeit Thema ist, das Thema Zeit. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Aber mir ist das in der Szene mit dem Vogel halt auch aufgefallen. So sehr aufgefallen, dass ich dachte, nee, Moment, das steht doch im Buch ganz anders. Und ich habe das Buch vor 1-2 Jahren gelesen, also es ist auch schon ein bisschen was her.
Oder halt eben auch die Tatsache, dass Momo eine Umdrehung um die Sonne später, also ein Jahr später.
Und ein Tag
wieder auftaucht. Also klar, wir haben diesen krassen Bruch. der uns dann da gezeigt wird. Aber das fand ich halt auch, das weiß ich nicht. Also,
aber ich finde es im Gegenzug dann auch sympathisch, dass er ohne Einblendung auskommt. Also man hätte ja auch drunter schreiben können, eine Woche später. Also erst Momo vor dem Vogel und die Frau sagt, er zwitschert nicht. Und dann eine Woche später sitzt Momo wieder da und der Vogel fängt an zu zwitschern. Das hätte ich irgendwie, glaube ich, noch komischer gefunden.
Man hätte aber auch irgendwie 7-mal Momo zeigen können, wie sie zur Tür reinkommt und sich irgendwie hinsetzt und eine Tasse Tee trinkt und immer eine andere Tasse hat und die Frau immer ein anderes Kostüm anhat und irgendwie die Lichtstrahlen irgendwie anders reinfallen und beim 7. Mal fängt der Vogel dann an zu zwitschern. Also,
ja. Gibt mir auch aber ich glaube, da ist man dann als Erwachsener vielleicht einfach zu. Ich glaube, Kinder fällt das nicht auf.
Nee, naja, aber es ist halt, also durch das Medium einfach. Das, also, der ist halt kompakter so auch als Film für Kinder. Das ist jetzt kein 2,5 Stunden Werk. Das ist auch keine 10-teilige Netflix-Miniserie, die mit jeder Folge länger wird. Also, also es gibt ja andere Möglichkeiten, irgendwie das im Bewegtbild auch zu erzählen. Aber klar, ein Film 86, der kommt ins Kino und dann vielleicht, ich weiß gar nicht, ja, die VHS oder so war da, glaube ich, auch so langsam. Nee, ich glaube 86 noch nicht. Also
was? Es gab 86 noch keine VHS?
Ich glaube nicht so im Massenmarkt. Ah, ich glaube, das war irgendwie mehr so Ende. Ich glaube, ich habe irgendwie neulich gehört, dass Batman in den USA so preislich, also als Batman auf VHS rauskam, war es wohl die erste erschwingliche VHS für den Privatmarkt. Und vorher waren VHS einfach nur für Videotheken gedacht. Und Batman war dann auf einmal im VHS-Markt zum Kassenschlager, weil das auch zum ersten Mal, ich glaube, irgendwie $20 gekostet hat, statt irgendwie 200 oder so, weil nur an Videotheken verkauft, die es dann über den Verleih wieder reinholen. Und deswegen, also die Art und Weise, wie eben filmisch erzählt wird, also auch marktwirtschaftlich, um mal wieder als grauer Herr zu sprechen, war damals halt auch ein bisschen anders. Und ich will nur sagen, dass das so ein Zwiespalt des Filmes irgendwie ist. Ne? Mhm. Also es ist so, es fällt halt irgendwie auf. Mhm. Ein Film, der über Zeit erzählt und viele Aussagen über das Phänomen Zeit trifft, hat dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Problem zeitlich, also seine zeitliche Erzählung irgendwie abzubilden. Ja. Genau.
Ja, für das richtige Zeiterlebnis von Momo sollte man ohnehin das Buch lesen, finde ich.
Ja, da kann man auch, glaube ich, ein bisschen tiefer dann eintauchen. Aber du bist auch, sagen wir mal, ich will nicht diese, ich mache es doch. Du bist Team Buch.
Ich bin Team Buch und Team Film. Also ich mag den Film wirklich sehr, weil ich einfach auch finde, dass Radosz Burkel die, ja, es gab keine, doch es gibt natürlich andere Momo-Verfilmungen. Ich habe letztens sogar noch einen Zeichentrick-Film geguckt von 2000 irgendwas, der war auch ganz schön, der hatte aber mit dem Buch an sich überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Aber ich finde, Radosz Burkel ist natürlich die perfekte Besetzung für diese Momo. Ich kann mir keine andere Momo vorstellen. Und wenn ich das Buch lese, sehe ich sie auch immer als Momo. Also sie ist meine Momo quasi. Aber ich bin doch eher Team Buch. Einfach eben einmal aus diesem Aspekt der Zeit. Man nimmt sich natürlich auch mehr Zeit, wenn man so ein Buch liest. Und was anderes noch, was man aber natürlich auch nur mitbekommt, wenn man Buch und Film nebeneinander liegt. Ich habe in diesem Film schon immer eine Lieblingsszene gehabt und das ist das, wie die Kinder Forschungsreise im Amphitheater spielen. In einem alten Schiffsnachbau aus Stein, was schon total zerfallen ist und irgendwann fängt es an zu regnen und sie müssen in die Rettungsboote und dann gehen sie in so eine alte Blechwanne und schwimmen im Schlamm und wie Kinder halt so spielen. Ja, das ist so aus vollem Herzen Kinderspiel, was man da sieht und es macht so viel Freude. Mir ist im Film nur ein Problem aufgefallen, das fand ich wirklich extremst schade. Es gibt zwei Sätze, die da fallen, die so im Buch gar nicht drin sind. Das eine ist, dass ein Junge sich zum Matrosen macht und zum Kapitän und die Mädchen dann irgendwie Frauen spielen sollen, die unter Deck sitzen, damit sie nicht angegriffen werden. Und das steht im Buch halt anders. Da wird halt auch gesagt, ich weiß was, sagt ein dicker Junge mit einer hohen Mädchenstimme, wir könnten spielen, dass die ganze Ruine ein großes Schiff ist. Und wir fahren in unbekannte Meere und erleben Abenteuer. Ich bin der Kapitän, du bist der erste Steuermann und du bist ein Naturforscher, ein Professor, weil es nämlich eine Forschungsreise ist, versteht ihr? Und die anderen sind Matrosen. Und wir Mädchen, was sind wir? Matrosinnen. Wir sind ein Zukunftsschiff. Und das fällt halt in dem Film gar nicht. Und das finde ich so extrem schade. Weil man hat mit Momo eine Hauptfigur, ein Mädchen als Haupthandlungsperson, die alle rettet, die da vorne steht, so mit richtiger Mädchenpower einfach diesen Film nach vorne bringt. Und für mich natürlich auch, mir ist es jetzt auch nochmal aufgefallen, wie wir über andere Filme gesprochen haben, ich hatte einfach extrem viele Mädchenrollen auch als Vorbilder. Das war nicht nur Momo, da gibt es auch noch andere Filme. Und dann finde ich es so ein bisschen schade, wenn sowas wie Matrosinnen einfach komplett untergeht.
Ja.
Und dann gibt es halt in der Szene noch irgendwann, dass sie
ich glaube, an der gleichen Um das noch zu betonen, ich glaube, an der gleichen Stelle im Film, das, was du gerade aus dem Buch vorgelesen hast, wird, glaube ich, irgendwie gesagt, Frauen und Kinder müssen unter Deck.
Genau.
Also es wird halt nicht nur nicht erwähnt.
Es wird so degradiert.
Genau, also die Mädchen sind zweitklassig in dem Kinderspiel im Film und sind aber gleichberechtigt im Buch.
Und das Gleiche ist, wenn das dann die Rettung losgeht, dann sagt der Kapitän Frauen und Kinder zuerst.
Oder so war das, ja.
Und dann, Frauen und Kinder unter Deck und dann Frauen und Kinder zuerst. Und das fand ich halt, erstmal sind es ja alles Kinder. Mhm. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Also das hat mir auch echt, ist mir jetzt zum ersten Mal wirklich auch aufgefallen. Das hat mir auch echt ein bisschen Schmerzen bereitet, das so zu sehen. Zumal, ja, das ist so meine Lieblingsszene, weil es einfach so viel Spaß macht. Ist auch im Buch meine Lieblingsszene, weil es einfach so viel Spaß macht.
Das ist toll gemacht im Film. Also, ja. Ja. Gut.
Wollen wir jetzt wirklich noch eine Pause machen oder wollen wir noch über das allgemeine Thema sprechen?
Wir können es ja schon mal anstoßen.
Ja,
der Kaktus ist noch ein bisschen guter Dinge.
Beduselt vom Spaziergang.
Ja, muss erstmal noch ein bisschen wieder wach werden, glaube ich. Oder hört uns einfach gespannt zu, das kann natürlich auch
ergähnt
sein.
Ergähnt.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der Kaktus denkt, ah ja, stimmt, ja, jetzt wollte ich sagen, ja, ist mir auch aufgefallen, das ist im Film. Naja, gut. Ja, wir wollen natürlich, wie auch in den anderen beiden Episoden, am Ende nochmal so über das Thema Kindheitsfilme sprechen. Also nicht explizit Kinderfilme, aber Filme aus unserer Kindheit. Du hast ja schon quasi das Thema gesetzt mit Momo, hast gesagt, den hast du im Kino gesehen damals. War das dein erster? Ich weiß es gar nicht.
Das war mein erster Kinofilm, ja.
Dein allererster Kinofilm. Was fällt dir noch ein? Was waren noch so Filme oder Themen oder vielleicht auch irgendwie Serien oder so, die dich in der Kindheit so begleitet haben, die du mit der Kindheit auch verbindest?
Auf jeden Fall, natürlich. Und da habe ich eigentlich gedacht, das kommt auch von den KulturpessimistInnen. Liebe Grüße an euch. Ronja Räubertochter.
Ja, wollten die, glaube ich. Die wollten den, glaube ich. Ich glaube, Becky wollte den besprechen und dann war ja irgendwie die Anekdote, dass Erik gesagt hat, als Kind hat er aber keine Filme mit echten Menschen gesehen, sondern nur Zeichentrickfilme. Aber ja.
Ja, und dann, Ronja Räubertochter stand tatsächlich auch auf meiner Liste zum Besprechen. Es ist dann aber dann doch Momo geworden. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ein Disney-Film, den ich auch im Kino gesehen habe, das weiß ich noch.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie gut der Film gealtert ist, aber ich weiß, dass ich den super fand, auch mit dieser riesen Ameise, die dadurch.
Und das ist, glaube ich, so ein Film, den ich irgendwie in Fetzen so Super RTL, RTL 2 Sonntagnachmittag irgendwie schon mal aufgeschnappt habe. Also weiß ich nicht, ob ich den jemals ganz gesehen habe, aber
Also ich habe ihn im Kino gesehen.
Ui.
Und dann natürlich E.T. Also
ja.
Ich kann mich noch erinnern, wie wir den mit meiner Mutter zusammen zu Hause geguckt haben, mein Bruder und ich, als E.T. dann von den Forschern gefangen genommen wird und vielleicht machen wir doch.
Ja, wir machen doch erstmal die Pause.
Ja.
Hier hat jemand Hunger.
Bis später. Also ich wollte jetzt mit E.T. weitermachen.
Ja, mach mal mit E.T. weiter.
Also ich kann mich halt noch sehr gut erinnern, wie mein Bruder und ich Rotz und Wasser geheult haben, als E.T. dann da auf diesem Seziertisch lag. Und ich glaube, mein Bruder hat noch lauter gejubelt, als E.T. wieder wach geworden ist, als Elliot in dem Film. Also wirklich, wir saßen bei meiner Mutter beide im Sessel links und rechts und sie wusste ja jetzt, was passiert. Und haben geweint und geweint und geweint und dann wacht E.T. auf, E.T. nach Hause, telefoniert E.T. Und mein Bruder so, ja, ja, ja. Also das ist so eine der für mich, glaube ich, einprägendsten Momente, was Film für Kinder auch überhaupt bedeuten kann.
Ich fand E.T. sehr lange Zeit sehr gruselig. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film da sogar schon gesehen hatte oder noch nicht. E.T. war auf so einer Mickey-Maus-Beilage mal bei.
Ah.
Vorne auf dem Cover. Das fand ich sehr gruselig.
Ich finde den als Figur auch. Also
diese Gummi.
Dieses leuchtende. Ju. Ja. Ja, das waren eigentlich so meine Filme. Ich habe tatsächlich, glaube ich, mehr Serien als Kind geguckt als Filme.
So Kinderserien dann?
Genau, ja.
So öffentlich-rechtliche haben die auch immer sehr viele.
Ja, wir hatten ja nichts, ne? In den 80ern gab es ja nichts. Wir hatten halt die ZDF und WDR. Und irgendwann haben wir noch RTL.
RTL. RTL.
dazu bekommen. Ja. Naja, Fernsehen. Das ist das, wo man früher um 18.15 Uhr einschalten musste, wenn man was gucken wollte.
Ja, und nach Löwenzahn immer abschalten. Ja, nicht Peter Lustig hat immer gesagt, abschalten.
Na, und meine Mutter hat uns dann auch immer rausgejagt, da kann ich mich echt noch dran sehr erinnern.
Gut. Überleg mal, heute kannst du so kein Fernsehen mehr machen. Mhm. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich hier spontan aufgeschrieben habe, als du so erzählt hast, die habe ich noch gar nicht auf dem Zettel hier vorher notiert. Flubber. Kennst du Flubber?
Nee.
Mit hier Robin Williams. War auch deutlich nach deiner Zeit. Da war ich dann ja Kind, irgendwie so Anfang der 90er. Ja, da warst du viel zu cool. Da hast du bestimmt schon irgendwie Zigaretten geraucht oder weiß ich nicht.
Das habe ich jetzt mit 14 gemacht. Also, so wie alle vernünftigen Jugendlichen. Oh Gott.
Naja, speaking of vernünftig, ich wollte unbedingt, weil das auch in der Mickey Mouse drin stand, ich wollte unbedingt grüne Haare haben.
Das hast du mir doch schon erzählt.
Damit ich umsonst ins Kino kann, weil alle Kinder mit grünen Haaren konnten umsonst Flubber gucken. Und ich habe diskutiert mit meiner Mutter und diskutiert und diskutiert. Und sie hat gesagt, nein, Kind, es gibt keine grünen Haare, wir gehen ins Kino gucken, Flubber. Ich meine, schlussendlich habe ich gewonnen.
Aber ich hatte keine grünen Haare. Wir können das gerne nachholen, Christian.
Jetzt traue ich mich nicht mehr. Und Flubber läuft nicht mehr im Kino. Ja, aber sonst bin ich halt auch so ich bin halt so wie viele, so mit dem ganzen Star Wars Kram, da habe ich die Anekdote halt auch schon mal im Podcast erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich dir die auch schon mal erzählt habe, bestimmt auch tausendmal, dass ich schon damals als Kind ein kleiner Filmsnob war und dachte, Star Wars ist total bescheuert, weil dann irgendwelche komischen Aliens und irgendwelche komischen Wesen und piu, piu, piu.
Ich gebe dir recht.
Naja, aber dann im Gegensatz zu dir habe ich dann so mit 6 oder 8 oder so
das Licht gesehen.
Als mein Vater das dann mal geguckt hat irgendwie nachmittags, bin ich da so am Fernseher vorbei und dachte so, aha.
Ja.
Aha, ich glaube, ich setze mich mal auf die Couch. Aha. Und dann war ich halt drin und dabei.
Also ich habe es mehrmals probiert, Star Wars zündet bei mir einfach nicht.
Ich kann dich beruhigen, dass...
Ich kann ja jetzt mal meine Star Wars-Anekdote erzählen, aber dann trollst du und 10.000 Zuhörenden von dem Podcast auch.
Was denn?
Ja, ich fand Episode 1 gut und Baba Jinx ist eine super Figur.
Jar Jar Binks.
Jar Jar Binks.
Ja.
Ja.
Ich möchte mal so sagen, ein abschließendes Urteil in diesem Haushalt steht noch aus. Es steht 1-1, was dieses Statement angeht. Der Kaktus kann dann nochmal.
Kann es nicht, aber ich glaube, Kinder finden die Figur tatsächlich gut.
Da muss man auch ganz klar dazu sagen, Jar Jar Binks ist eine fantastische Kinderfigur. Das hat auch George Lucas nicht anders gewollt, aber das Problem war, dass die ganzen Kinder von damals erwachsen waren, im Kino saßen und gesagt haben, was ist das denn für eine Scheiße?
Ja, und siehst du, für mich war das erste Mal, dass ich Star Wars überhaupt geguckt habe. Stimmt gar nicht, ich habe schon mal, das haben wir auch schon tausendmal. Wir müssen jetzt nicht über Star Wars reden.
Nee,
aber ich habe es halt mehrfach versucht und ich komme halt nicht ran.
Aber für mich ist Star Wars halt auch so Kindheitserinnerung und natürlich auch Superman, der Superman-Film mit Christopher Reeve.
Ah ja, der gefällt mir aber auch gut.
Ich weiß nicht, wann ich den zum ersten Mal geguckt habe. Das ist wirklich für mich sehr nebulös, aber das muss in so einem magischen Kinderalter auch gewesen sein. Also
Superman im magischen Kinderalter vor 39 geguckt.
Ist auch gut. Auch gut. Aber die Schlagzeile für den ersten Film in den 70ern war ja, dann haben sie irgendwie schon 2 Jahre bevor der Film rauskam, haben sie gesagt, you will believe a man can fly.
Ah.
Als Werbung für den Film. Und es gibt ein Alter, wo das tatsächlich universell stimmt. Und in dem Alter war, ich habe den Film gesehen und gesagt, das ist das Größte, was ich hier gesehen habe. Dann habe ich aber auch, das sind alles Sachen, die ich nicht im Kino gesehen habe. Also Episode 1 habe ich dann auch im Kino geguckt, da war ich dann irgendwie 11 oder 12 oder so, fand das damals auch alles super, weil endlich Star Wars im Kino. Aber Asterix. An Asterix kann ich mich noch erinnern. Die ersten beiden, Asterix der Gallier, Asterix und Kleopatra, hatten wir hier auch schon im Podcast und habe ich auch damals gesagt, das müssen so VHS-Dauerbrenner bei uns irgendwie gewesen sein. Und ich hab auch irgendein Asterix dann im Kino gesehen. Ich glaube Asterix Operation Hinkelstein oder so. Keine Ahnung, Mitte der 90er, glaube ich, vielleicht war ich da 10.
Ich habe keinen davon geguckt. Die liefen dann also, irgendwann auch im Fernsehen. Ich habe da keinen von geguckt.
Ich habe die auch so in Erinnerung, dass die nach hinten raus, vielleicht eben, weil die ersten beiden bei uns in Dauerschleife irgendwie verfügbar waren, die waren auch Knüller für mich. Und alles, was danach kam, wurde dann so ein bisschen weniger gut. Aber genau, Asterix war das noch. Und ja, Werner war bei uns halt ein Riesenthema, halt als Nordlicht.
Haben wir auch geguckt, Werner. Fanden wir auch gut.
Ich hatte halt von meinem Onkel die total großartige VHS, ich weiß nicht, selbst aufgenommen, im richtigen Moment Stopp gedrückte VHS-Kopie, wo nur die Zeichentricksachen drauf waren, irgendwie von ProSieben aufgenommen. Ich bin jahrelang...
Dachtest du, Werner wäre ein Comic?
Ja, wenn nur ein Zeichentrickfilm, der irgendwie 40 Minuten lang geht, bis dann irgendwann mal der Rest des Films, der auch, also, naja, Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema.
Das war dein persönlicher Zack Snyder Cut, oder?
Ja, das ist der.
Oder Extended Werner Extended.
Release the Christian Steiner Cut oder so von Werner. Der ist dann auf einmal nur halb so lang, finde ich gut. Ja, ist definitiv die bessere Version. Aber ja, da habe ich aber, glaube ich, dann auch irgendwann Fortsetzung aus so im Kino geguckt. Und Kino, also ich kann mich nicht an viele Kinobesuche oder Kinofilme so erinnern als Kind. Ich weiß aber noch, das große Krabbeln, Pixar, Disney, das war so einer der ersten Filme, den ich allein mit den Kumpels in der Schule irgendwie, ich glaube, wir waren zu dritt oder so, im Kino geguckt. Da muss man dazu sagen, dass wir irgendwie 10 Minuten vom Husumer Kino damals entfernt gewohnt haben.
Wohnt nicht jeder 10 Minuten vom Husumer Kino entfernt?
Nee, Husumer ist ja noch ein Tick größer und es gibt halt nur ein Kino. Also das war halt auch so, also wie man hier in Berlin sagen würde, das lag im Kiez quasi. Also das war jetzt keine Weltreise so, aber kann ich mich noch dran erinnern, so auch alleine und das war sehr aufregend dann. Also alleine da im Kino zu sitzen, ohne erwachsene Begleitung, ne? Also klar mit Leuten, aber keine Erwachsenen dabei, da hat man sich schon sehr groß gefühlt.
Glaube ich.
Und das war auch ein schöner Film. Und ja, Disney ist halt auch so Dauerbrenner irgendwie gewesen.
Ja, und das ist es bei mir eben nicht. Also ohnehin war ich sehr wenig im Kino als Kind und Jugendliche. Aber Disney, also gerade die Zeichentrickfilme, es muss am Alter liegen oder daran, dass wir nicht im Kino waren, aber ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, einen einzigen auch nur im Kino geguckt zu haben.
Das ist, glaube ich, auch echt so ein Generationending, weil die 90er waren echt sehr glorreiche Zeiten für Disney. Die hatten irgendwie in den 80ern, ich kenne mich da auch nur so grob aus, aber die 80er waren sehr wild für Disney. Die haben sehr, in Anführungszeichen, experimentelles Zeug gemacht, so im Kino auch. Also Filme, wo man, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das Schwarze Loch oder so. Oder irgend so ein Science-Fiction-Ding. Tron war ja auch irgendwie Anfang der 80er, wo man jetzt heutzutage sich bewusst machen muss, das sind Disney-Filme. Und dann irgendwie Ende dann, und da in der Zeit ist, glaube ich, auch so deren Zeichentrickabteilung so ein bisschen unwichtiger geworden. Und dann gab es halt, ich glaube, mit... Das war der erste, ich glaube, Schön und das Biest oder Ariel. Also so Ende 80er, Anfang 90er kam dieser Zeichentrick-Boom nochmal neu, weil dann irgendwie mehr darauf wieder gesetzt wurde. Und dann sozusagen das, was für viele auch heute die Klassiker sind, die Disney jetzt auch gerade wieder wahnsinnig ausschlachtet. König der Löwen, Aladdin, Mulan, Pocahontas, also alles so diese 90er-Welle, die dann auch, glaube ich, auch fast nur die 90er gehalten hat. So Ende der 90er war schon wieder Schluss. Und dann ist halt die Frage, bist du irgendwie 15 in dem Zeitraum gewesen?
Das könnte ich da lösen. Wahrscheinlich schon 11
vielleicht
oder
nicht mehr
12.
so cool. So. Oder bist du halt irgendwie 6 gewesen und das erste Mal im Kino und irgendwie ohnehin schwer begeistert von allem, was sich bewegt im Kino. Und also da sind so ein paar Jahre schon echt auch entscheidend.
Und wahrscheinlich auch das Interesse der Eltern, ne? Also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter auch später im Fernsehen mal gesagt hätte, hier, lass uns mal den Disney-Film gucken.
Das klar, so. da geht viel über Eltern so, weswegen ich mir halt auch...
Deswegen habe ich dann eher Fackeln im Sturm geguckt oder sowas. Oder meine Mutter wollte
Dirty
immer,
Dancing.
Dass ich... Dirty Dancing, ja. Genau. Ja, ich glaube, das ist für mich bis heute der Film, den ich am meisten geguckt habe.
Ist für mich halt auch ein Kindheitsfilm, weil
für
ich mich erinnern
auch,
kann,
ja.
wie meine Mutter den geguckt hat und ich irgendwie den so nebenbei mitgeguckt habe und die Hälfte nicht verstanden habe.
Oh, jetzt habe ich schon wieder Lust auf den Film. Ich liebe ihn so sehr.
aber ja, es ist halt eben auch so die Frage, also ich dachte, dass wir es vielleicht auch kurz nochmal so ein bisschen aufmachen können, ohne jetzt wahnsinnig zu vertiefen, weil die Diskussion eh noch bevorsteht. Aber ich frage mich schon natürlich auch, was sind eigentlich so die Dinge, die mir nah am Herzen liegen und die ich dem Kaktus auch nahe bringen möchte? Und wo sind vielleicht also die Filme, die mir nah am Herzen liegen, aber die ich gar nicht so sehr dem Kaktus nahe bringen möchte? Also klar.
Also das ist ja schon das Thema, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, hier die Marvel-Filme, ne? Dass da
genau.
durchaus das ein oder andere Problematische bei ist.
Ich bin großer Freund dieser ganzen Superhelden, Superheldinnen-Thematik natürlich. Aber die kann ich jetzt auch nicht alle gerade als, es sind immer Filme für Kinder und auch für mich als Kind natürlich. Jetzt werde ich wieder so von dem Kaktus hier angeguckt, du musst mal ein bisschen zurückgucken. Ja, da werden die Ohren groß, wenn es um Marvel schon geht.
Dann warte bestimmt, bis du Studio Ghibli sagst.
Ja, ja, guck mal, das ist halt nicht so, also möchte ich natürlich auch sehr gerne auch mit dem Kind entdecken, aber Marvel ist mir näher am Herzen, aber das kann ich auch alles nicht unkritisch irgendwie abfeiern und weitergeben. Also da sind schon auch ein paar Komponenten dabei, wo ich sage, naja, also die Alterseinstufung so ab 12 finde ich oft auch sehr richtig. Nicht, weil ich sage, das ist alles so gewalttätig, sondern weil ich mir wünsche, dass da auch eine gewisse Reflexion möglich ist für das Kind, weil natürlich ist erstmal alles cool, auch Star Wars hatten wir auch neulich am Frühstückstisch so ein bisschen besprochen. Es ist eigentlich höchst absurd, wenn man weiß, wo Star Wars herkommt. George Lucas hat halt eben auch sehr stark Faschismus verarbeitet. Also der hat sehr stark, also auch die Ästhetik des Filmes, er hat sich halt an Bildern aus dem Zweiten Weltkrieg auch orientiert und hat so inszeniert, wie da halt irgendwie geflogen und geschossen und bombardiert wurde und hat das halt in Popkultur irgendwie gegossen und in was Großem sozusagen aufgehen lassen. Aber ein Darth Vader, der vor Sturmtruppen steht, hat erstmal faschistische Züge. Und das ist mittlerweile so normal geworden, dass jedes achtjährige Kind mit einem Darth Vader auf der Brotdose rumrennt und sagt, ich bin Darth Vader und ich schieße dich hier tot.
Ich bin dein Vater.
So, aber eigentlich muss man auch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob man das vielleicht auch schon will, dass die alle diese kleinen Kakteen mit Darth Vader rumrennen und halt was anderes auch drin sehen, ne? Und da weiß ich halt nicht. Also da gibt's auch gutes und schlechtes Disney, wenn man mal so will.
Das Kind sollte auf jeden Fall eine Minion-Dose bekommen. Oh mein Gott.
Oh Gott. Oh Gott, ja, es gibt doch diese ganzen nervigen Sachen. Oh nein.
Die Minions sind doch nicht nervig. Oh. Hallo, ich bitte dich.
Na, wir reden nochmal drüber, wenn die in Dauerschleife
Banana.
Laufen. Wenn zum 10. Mal die Minions laufen. Nochmal.
Das, ich weiß nicht, ich bin da sehr leidensfähig.
Gut,
gerade was die Minions angeht.
Gut, wir teilen das auf, du übernimmst die Minions.
Ich bin aber auch immer die Person, die 200 Mal das gleiche Lied hört. Also,
okay.
Mal gucken, ob das bei Kinderliedern auch so ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so einen Film unbedingt habe. Natürlich wäre es schön, mit dem Kind mal Momo zu gucken.
Klar.
Ich denke jetzt gerade so spontan vielleicht auch WALL-E. Das ist ja auch so ein schöner Film.
Ja, Pixar sind schöne
Aber
Sachen.
Aber viel, viel Schönes dabei.
Ja, ja. Ja, es ist auch wieder, finde ich, ein bisschen was anderes. Der liebe Grüße auch an dieser Stelle an Daniel vom Spätfilm, der vor ein paar Monaten auch irgendwie ein bisschen getwittert hat, als er König der Löwen geschaut hat, und das ist mittlerweile auch so ein bisschen größer aufbearbeitet. Das ist natürlich auch ein sehr antidemokratischer Film, weil das alles sehr monarchisch, und das wird auch nie in Frage gestellt, dass Simba der Thronfolger ist und sein Recht sich zurückholt und so. Wo man vielleicht heute auch sagen würde, naja, sind das so Werte, die man irgendwie solchen kleinen Menschen so unkritisch
so
weitergeben will?
Angucken.
Ja. Oder wie gesagt, so Komponenten bei Star Wars, die man vielleicht dann auch irgendwie einordnen muss. Oder eben auch bei Marvel, weil da wird halt einfach jedes Problem mit Gewalt gelöst. Und jede Gewalt der Heldenfraktion ist legitim und die andere Gewalt ist nicht legitim. Und da weiß ich nicht, wie man das irgendwie dann auseinanderdröseln kann.
Ich träume ja immer noch über einen Podcast mit dir über das Philosophische an Thanos.
Ja, ja.
Da steht es hier in diesem Haushalt
naja,
auch 1:1.
Das stimmt, und die größte Krise ist natürlich, wenn der Kaktus sagt, ich bin hier Team Iron Man. Dann haben wir dann...
Was? Das ist doch nicht schlimm.
Solange dieser Kaktus seine Füße unter... Nein. Aber,
ich sehe goldene Zeiten auf uns
aber
zukommen.
Aber du hast gerade gesagt, Pixar sind auch nicht unkritisch zu sehen, aber da sind auch schöne Sachen dabei. Studio Ghibli sind auch sehr tolle Sachen dabei. Mhm. Ich glaube, da kann man sogar noch in jüngeren Jahren irgendwie ansetzen.
Wir haben letztens mal Ponyo geguckt. Der war auch, also für uns natürlich, ich glaube, du bist auch eingeschlafen.
Aber es war schön.
Es war schön, ja.
Es war, also einfach, also natürlich fragt man sich auch mal, was für Werte werden da vermittelt. Und da würde ich schon sagen, unterscheidet sich so generell auch die Dinge, die aus dem Studio Ghibli kommen, schon stark von denen, die aus dem Hause Marvel kommen, die natürlich auch vielleicht an andere Zielgruppen gerichtet sind. Aber was ich nur sagen will, ist, ich will nicht alles irgendwie unkritisch weitergeben, sondern stell mich selbst auch ein bisschen damit in Frage und das, was ich da eigentlich konsumiere und auch abfeiere. Ich bin
muss man, glaube ich, auch. Also ich denke jetzt gerade so an Pippi Langstrumpf, ja, und ihren Vater. Ich weiß nicht, da ist bestimmt auch einiges bei, wo ich sagen würde, ja, das gucken wir vielleicht erst, wenn man die Dinge einordnen kann oder wenn gewisse Begrifflichkeiten, Worte nicht mehr auftauchen. Auch Bücher, ja, Kinderbücher. Also was sollen die Kinder lesen, was nicht.
Und die
nicht.
Kann man halt noch ein bisschen anders vorlesen. Also
genau,
da kann man ein bisschen
kann man halt auch ein bisschen
mitlenken
mehr,
und leiten.
Genau,
so.
Aber es geht halt im Film oder in Serien auch schwierig. Das stimmt. Aber erzähl, es gibt eine Geschichte, die du mir erzählt hast, dass du mal in einem Kino saßt und San Francisco. Und du hast mir die Geschichte schon 5-mal erzählt, aber mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn du sie mir erzählst. Bitte, lass uns einmal darüber sprechen, wie das ist, als Erwachsener im Kino zu sitzen, wenn man einen Kinderfilm guckt.
Also ich bin ganz klar überzeugt davon, wenn man als Erwachsener ins Kino geht und einen Film für Kinder guckt, gehören Kinder dazu.
Also lieber in die Nachmittagsvorstellung.
Ja, unbedingt. Und dann eben auch bei so Sachen, obwohl ich gerade sage, man muss das irgendwie kritisch sehen und einordnen, aber auch so Sachen wie Star Wars sind halt Filme für Kinder. Und das macht sehr viel Spaß, mit Kindern im Kino zu sitzen und zu gucken. Ich war in San Francisco im Disney Museum und da ist halt auch ein Kino eingebaut und da gibt es so zweimal am Tag oder einmal am Tag irgendwie Vorstellungen umsonst, wenn man da im Museum ist. Und da habe ich Schneewittchen geguckt. Und der Film, also der Kinosaal war, glaube ich, so zu 95% mit Erwachsenen gefüllt und 5% Kinder. Und dann gibt's ja die Szene, wo Schneewittchen dann den Apfel isst und ins Koma fällt. Und du hast so gemerkt, so die Stimmung aus, also der Film lief ja schon eine Zeit lang und die Stimmung im Kinosaal war halt so, alle kannten den Film irgendwie, weil als Erwachsener, auch wenn du die Geschichte noch nicht gesehen hast, so grob, du bist da nicht irgendwie.
Man ist nicht überrascht.
Man ist nicht überrascht und auf einmal beißt Schneewittchen in den Apfel und ganz vorne links aus der zweiten Reihe kam ein und dann auf Englisch, ist Schneewittchen jetzt tot? Und du hast gemerkt, wie so reihenweise die Herzen aufgingen von allen. Und so, oh, ist das schön. Und dann hat man so gehört, wie so irgendwie die Begleitperson, nein, guck mal weiter und so. Und dann war der Film auf einmal doppelt so gut. Also dieser Moment war echt herzerwärmend für alle, die da waren und das miterlebt haben. Und auch eine Anekdote, die ich schon mal im Podcast, glaube ich, auch öfter erwähnt habe. Ich habe mit meinem kleinen Bruder, den habe ich damals mitgenommen, zu Findet Nemo. Und ich glaube, er war da so 6 oder so. Und das muss also eine der ersten Kinoerfahrungen gewesen sein. Und ich bin halt ungefähr 10 Jahre älter. Ich war so 16. Und
großer Bruder.
Ja, genau. Man hat da auch
ich zeig dir jetzt die Welt.
Man hat da auch so die Momente. Und ich weiß es noch, wie mein kleiner Bruder links neben mir saß im Husumer Kino auf diesen Auto sitzen, damit die Kinder ein bisschen höher sitzen und was sehen können. Und wir gucken uns diesen Film an und Findet Nemo hat ja auch fantastische Bilder, also diese Unterwasserwelten und bunten Farben und da strahlt ja diese Kinoleinwand strahlt ja den ganzen Kinosaal voll. Und dann gucke ich so zwischendurch mal so nach links, sehe, wie die Unterwasserwelten auf dem Gesicht meines Bruders projiziert werden, große Kinderaugen, alles aufsaugen. Und ich dachte mir, ja, das hast du gut gemacht, das war jetzt gerade ein guter Moment und das ist Kino und das ist natürlich auch so eine also wenn wir mal wieder irgendwie rausgehen können und die Welt wieder funktioniert, dann möchte ich auch sehr, sehr gerne Kino als Ort natürlich irgendwie auch vermitteln, dem Kaktus, weil das ist auch eine schöne Sache, finde ich, in diesen Raum, in diesen dunklen Raum zu gehen, wo auch alles andere egal ist. Zu Hause ist immer noch viel drumherum und klar, man kann Pausen machen.
Man
und
ist
so.
Halt raus, ne?
Man ist halt raus, man konzentriert sich auf diese eine Sache. Und das ist eben das Tolle, so wie bei dieser Schneewittchen-Anekdote, man erlebt es mit anderen Leuten, mit denen man eigentlich kaum was gemeinsam hat, außer dieses Erlebnis in diesem Moment. Mhm. Und das kann halt auch verbinden und das kann auch so, da können auch magische Momente entstehen. Und das wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie auch zusammen erleben
kann.
Das
ist natürlich im Theater ähnlich, lieber Kaktus, und deswegen gehen wir auch ins Theater.
Stimmt, das, da freue ich mich jetzt schon aufs Kindertheater.
Aufs Kindertheater, ne? Ich habe im letzten Jahr im Kino Fritzi eine Wende-Wunder-Geschichte gesehen und mal abgesehen davon, dass ich den Film wirklich gut empfehlen kann, gerade auch Erwachsenen. Ich fand den nämlich ziemlich hart tatsächlich für Kinder, muss ich sagen. Ich war doch so ein bisschen, ich dachte, okay, das ist jetzt echt ein bisschen krass, was die Kinder da sehen. Und vorne saß tatsächlich auch mehrere Eltern mit mehreren Kindern und ein Kind saß neben seinem Elternteil und sagte irgendwann, Mama, ich will den Film nicht mehr gucken, das ist mir zu unheimlich. Und dann, der war noch so irgendwie Platz, weil die Eltern sich mehr an den Rand gesetzt haben. Und dann ist sie zu ihrem Kind hin und hat es so in den Arm genommen und gesagt, komm, wir gucken mal noch weiter, ich bin ja jetzt hier. Mhm. Und dann war es auch okay. Mhm. Aber das fand ich auch ganz spannend zu erleben, wie Kinder dann auch diesen Film sehen. Also, dass das für die schon auch echt krass, also ich meine, da wurde das, ja, es geht um Ost-West-Beziehungen, ja, und natürlich in einem Comic und auch total kindgerecht, aber trotzdem auch, dass ich manchmal da saß und weinen musste oder dachte, oh boah, das ist jetzt auch echt krass, also, ja. Hm. Aber es macht natürlich schon Spaß, dann auch mit Kindern solche Filme zu gucken, das stimmt.
Ja, das auch im Kinosaal zu erleben und dann hoffentlich auch mit den Kindern auch drüber sprechen zu können danach, also das einzuordnen und Kinder sehen ja auch die, also andere Dinge vielleicht noch oder die Dinge auch anders. Ja, also uns stehen da sehr interessante Film-, Kino- und Theaterzeiten bevor. Mit und ohne Kaktus. Ja. Gut, dann würde ich sagen,
machen wir den Ausklang. Oder?
Machen wir den Ausklang. Wir machen natürlich noch einmal Werbung für den Projekt Kaktus. Das ist ein Podcast, wir versuchen einmal im Monat über dieses Dasein mit Kind zu podcasten. Wir hatten jetzt zuletzt das Wochenbett. Mhm. Also jetzt beginnen ja die Podcasts mit Kaktus. Wir haben ausgiebig über die Zeit vor dem Kaktus gesprochen, wie es da, also quasi die Vorbereitung. Und das Wochenbett haben wir besprochen. Wir wollen jetzt nächstes darüber sprechen, wie es ist jetzt in diesen Corona-Zeiten, also wie die Geburt quasi auch in dem Kontext war und wie es irgendwie ist, Eltern zu sein mit so einem frischen Kaktussetzling.
Also ich kann euch sagen, die Themen gehen nicht aus.
Genau. Und das geht auf jeden Fall unter projektkaktus.de. Genau. Verlinken werde ich das ja auch nochmal alles in den Shownotes. Und denkt dran, wir haben eine Steady-Kampagne für den Projektkaktus, wir haben eine Wischlefund-Liste für den Projektkaktus und wir sind auch bei Twitter und Instagram, das ist ein bisschen mehr dein Metier.
Twitter und Instagram ist mehr mein Metier.
Ja, die bespielst du ja ein bisschen mehr.
Ja, das stimmt. Du rollst die Augen.
Ich roll nicht mit den Augen. Ich retweete und like ganz fleißig, aber vielleicht magst du da noch kurz sagen.
Wo ich zu finden bin. Sowohl bei Twitter als auch bei uns Instagram unter @die_Horst und der Projekt Kaktus natürlich auch, aber ich weiß den Handle gar nicht. Einfach @Projekt Kaktus.
Ich glaube, da war auch ein Unterstrich dazwischen. Wir sind jetzt wieder perfekt vorbereitet, aber pass auf, jetzt kommt's.
Ist verlinkt. Wir verlinken es alles in den Shownotes.
Ist verlinkt, könnt ihr
direkt
durchklicken.
Wir sind ja solche Profis, wirklich.
Ja, ich schneide das auch nicht raus. Instagram, Twitter haben wir, sind wir zu finden und dann kann ich ja jetzt quasi den Vertretungsmodus beenden und sagen, wie es hier weitergeht. Bald und irgendwie, auf jeden Fall kommt vorher nochmal eine State of the Unit, habe ich mir überlegt. Ich muss mich nochmal allein vors Mikrofon setzen und mal so ein bisschen den nächsten. Den was?
Ungestört.
Genau, und vor allen Dingen auch den weiteren Fahrplan, weil Pläne vor der Elternzeitpause waren auch noch ohne Corona und dann kam Kaktus und dann hat sich die Welt mit Corona verändert. Das machen wir alles nochmal ein bisschen gesondert und dann geht auch das Programm weiter und das werde ich da alles nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Aber das war es erstmal soweit mit diesen ganzen Vertretungsausgaben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch nochmal an die KulturpessimistInnen und Polygamia für die tollen Vertretungen und auch vielen Dank an Projekt Kaktus für die tolle Vertretung.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denecke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet $5 bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt's einmal als Video, das gibt's auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Außerdem erhaltet ihr auch einmal im Monat ein weiteres Format zusammen mit Tamino, das wir einfach nur Pre-Show nennen. In diesem Format plappern wir uns ein wenig warm für die eigentliche Sendung und reden über alle möglichen Dinge, sehr oft auch filmspezifisch, aber auch Dinge, die uns im Alltag nerven oder erfreuen. Viele wunderbare Menschen nutzen bereits das Premium-Paket. Das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Primel, Stefan Gian Ferrari, Stefan Druwe, Rieke The Midlist, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau, Alucard, Nils Otte, Christopher und Frank, Anna Gerke, Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rühmann, Sonja Bethge-Jehle, Sebastian, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit tun. Vielen Dank.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.